Der Dünndarm ist unser Verdauungsorgan. Der wird so ein bisschen, bis jetzt wurde der immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wahrscheinlich, weil man auch von hinten so schön reingucken konnte in den Dickdarm, ne, bei der Darmspiegelung. Aber den Dünndarm hat man immer schlecht gesehen. Aber das ist eigentlich unser Verdauungsorgan, das wichtigste Organ für unsere eigene Körperverdauung. Und am Ende dieses 6 Meters, da ist der Körper normalerweise fertig und schiebt das, was er nicht gebrauchen kann, was wir nicht verdauen konnten oder nicht wollten, in den Dickdarm.
Also man unterscheidet heutzutage noch tatsächlich, dass es auch gewisse Bakterien im Dickdarmbereich gibt, die auch nicht hin dürfen, ja, also die Methanbildner, die dürfen den ganzen Darmtrakt nicht sein, aber prinzipiell SIBO ist halt tatsächlich erstmal definitionsgemäß, dass sich zu viele Bakterien in den Dünndarm gebildet haben und dort aufwuchern und dann passiert genau das, dann fangen die an, mit uns in Konkurrenz zu gehen mit der Nahrung. Und das ist natürlich genau das Problem. Das heißt, dann fangen wir an, mit den Bakterien um die Nahrung zu buhlen. Und wenn die Bakterien dann zu viel zu essen bekommen, machen sie das klassische Symptom, dass man sich nach diesem Essen so aufgebläht und Völlegefühl hat. Und das ist eigentlich genau das, was der große Unterschied ist, was eigentlich das wichtigste Leitsymptom ist von SIBO.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Verdauung ist kein Randthema. Sie entscheidet darüber, wie viel Energie uns täglich zur Verfügung steht. Und oft zeigt der Körper sehr früh, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, wir haben nur verlernt, richtig zuzuhören. Dr. Sven Georgi und Dr. Thomas Fiedler sind spezialisiert auf funktionelle Medizin und ganzheitliche Gastroenterologie. In ihrer Berliner Praxis behandeln sie seit vielen Jahren PatientInnen mit chronischen Verdauungsbeschwerden, Reizdarm und SIBO. Ihr Ansatz verbindet moderne Diagnostik mit Ernährung, Mikronährstoffen und einem tiefen Verständnis für die Zusammenhänge im Körper. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Sven Georgi und Dr. Thomas Fiedler.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Und meine erste Frage ist immer eine Sonntagsfrage. Und man kennt das ja, dass man am Sonntag gerne so den klassischen Sonntagsbraten oder ein wirklich besonderes Mahl am Sonntag hat. Und es kann ja auch durchaus dann mal passieren, dass man ein bisschen zu viel isst. Deswegen ist die große Frage, ab wann würdet ihr sagen, ist es ein normales Völlegefühl, beziehungsweise wann kann man sagen, jetzt könnte man sich dann doch schon Gedanken machen?
Ich glaube, wenn man sich wahrscheinlich nach dem Essen dringend hinlegen muss in die Waagerechte, weil der Druck des Bauches so hoch ist, dann war es definitiv zu viel.
Okay.
So würde ich das sehen. Aber nein, prinzipiell würde man schon sagen, ich glaube, das sollte man so ein bisschen auch abhängig machen von dem, was man auf seinen Teller packt. Also ich glaube, das Problem ist halt, und wenn man dann noch abends den Sonntagbraten zu sich nimmt, sollte es noch deutlich weniger sein.
Mhm. Sehr gut, sehr gut. Wir wollen ja heute über SIBO reden und ich muss ja an meiner Stelle jetzt hier wirklich so sagen, ich habe ja wirklich lange Zeit für eine Gesundheitsressortgruppe gearbeitet, wo es eigentlich sehr viel um das Thema Darm geht und trotz allem habe ich in diesen 12 Jahren das Wort nie gehört. Muss man jetzt sagen, fairerweise, ich war jetzt auch nicht in der Therapie tätig, aber nichtsdestotrotz, wenn man eben halt sich so intensiv mit dem Thema Darm und Darmgesundheit auseinandersetzt, ist es schon spannend. Und ich habe dann im Vorwege jetzt hier auch schon häufig gesagt, innerhalb der Firma, dass ich sage, ja, ich habe heute eine Podcast-Aufnahme zum Thema SIBO und alle, wozu? Also man hat schon wirklich wahnsinnig wenig Know-how zu dem Thema und deswegen seid doch mal so nett, dass wir einmal vielleicht schön anschaulich erklären können, was ist SIBO eigentlich?
Also SIBO ist ein englischer Terminus für Small Intestinal Bacterial Overgrowth sozusagen und beschreibt eigentlich das Bakterien sich ausbreiten in unserem Darm, wo die prinzipiell nichts zu suchen haben oder zumindest nicht in der Anzahl so viel zu suchen haben. So. Ne? Und das heißt dann die Bakterien, normalerweise ist die ganze Verdauung ja wie so aufgebaut, dass wir im oberen Teil unseres Magen-Darm-Trakts selbst verdauen, der gehört uns. Ja, also bis Ende des Dünndarms. Ne? Wenn wir was essen, fällt es in den Magen. Im Magen wird so ein bisschen mit Säure versetzt, sozusagen. Dann wird, da beginnt schon so ein bisschen die Eiweißverdauung. Dann wird dieser saure Magenbrei in den Dünndarm geschoben. Dann im Dünndarm kommen dann die ganzen Verdauungssäfte aus der Leber dazu. Die macht die Galle sozusagen, aus der Bauchspeicheldrüse die Enzyme. Und dann hat der Körper so 6 Meter lang Zeit. Das ist ungefähr die Länge unseres Dünndarms, um selbst zu verdauen.
Der Dünndarm ist auch schon 6 Meter lang.
Der Dünndarm ist 6 Meter lang.
Krass. Okay, ja.
So lang, ne?
Ja, ich dachte mal, der Dickdarm wäre so lang. Ich dachte, der Dünndarm wäre.
Steht auf dem 5-Meter-Turm, das ist echt hoch.
Ja. Und die und der, also der Dünndarm ist unser Verdauungsorgan. Der wird so ein bisschen, bis jetzt wurde der immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wahrscheinlich, weil man auch von hinten so schön reingucken konnte in den Dickdarm, ne, bei der Darmspiegelung. Aber den Dünndarm hat man immer schlecht gesehen. Aber das ist eigentlich unser Verdauungsorgan, das wichtigste Organ für unsere eigene Körperverdauung. Und am Ende dieses 6 Meters, da ist der Körper normalerweise fertig und schiebt das, was er nicht gebrauchen kann, was wir nicht verdauen konnten oder nicht wollten, in den Dickdarm. Und der Dickdarm ist dann das Reich der Bakterien. Die verwursten dann so ein bisschen das, was wir übrig gelassen haben. Und wenn das nicht mehr stimmt, wenn die Bakterien aus dem Dickdarm sozusagen aufgewuchert sind und den Dünndarm mit besiedeln, das nennt man dann eben eine Dünndarmfehlbesiedlung und das ist eine SIBO.
Das heißt also, als ich das Wort dann irgendwie auch mal gegoogelt hatte und dann eben halt hörte, dass eine Dünndarmfehlbesiedelung, Bakterienfehlbesiedelung ist, habe ich gedacht, naja, was heißt denn das? Dürfen da nicht jede Art von Bakterien rein? Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, gehören da gar keine Bakterien rein?
Ja, tatsächlich nur ganz, ganz wenige. Also natürlich, wir haben keinen Bereich, wo gar keine Bakterien sind, aber deutlich weniger als im Dickdarm. Mhm. Und das Problem ist halt tatsächlich so, also man unterscheidet heutzutage noch tatsächlich, dass es auch gewisse Bakterien im Dickdarmbereich gibt, die auch nicht hin dürfen. Ja, also die Methanbildner, die dürfen den ganzen Darmtrakt nicht sein. Aber prinzipiell SIBO ist halt tatsächlich erstmal definitionsgemäß, dass sich zu viele Bakterien in den Dünndarm gebildet haben und dort aufwuchern. Und dann passiert genau das, dann fangen die an, mit uns in Konkurrenz zu gehen mit der Nahrung. Und das ist natürlich genau das Problem. Das heißt, dann fangen wir an, mit den Bakterien um die Nahrung zu buhlen. Und wenn die Bakterien dann zu viel zu essen bekommen, machen sie das klassische Symptom, dass man sich nach diesem Essen so aufgebläht und Völlegefühl hat. Und das ist eigentlich genau das, was der große Unterschied ist, was eigentlich das wichtigste Leitsymptom ist von SIBO.
Ich möchte einmal ganz kurz nochmal für mich zum Verständnis, du sagtest es eben gerade so, das sind die Verdauungsorgane, die uns gehören, Thomas. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Speise fällt jetzt in den Magen so. Das heißt, was passiert da im Magen ganz genau? Das heißt, also da kommt die Magensäure, das kennt man ja. Und was passiert da noch?
Na, der Magen, kann man sich vorstellen, das ist wie so ein großer Sack. Da fällt die Speise rein und idealerweise in so eine Art Säuresee. Ne? Der Magen produziert ja Säure. Die Säure dient so ein bisschen dem Abtöten der Bakterien, die wir mitgeschluckt haben, weil der Körper eben dafür sorgt, dass wir sozusagen nicht zu viele Bakterien in unseren oberen Magen-Darm-Trakt bekommen. Das heißt, er tötet sie mit der Säure ab und die Säure dient gleichzeitig so ein bisschen schon dem Anfang der Verdauung, vor allem eben im Eiweißbereich. Der Magen macht auch noch so ein Enzym, das nennt sich Pepsin. Das ist auch vor allem für Eiweißverdauung wichtig, dass die Eiweiße aufgebrochen werden schon so ein bisschen. Und das Allerwichtigste ist, dass die Säure das Ganze eben ansäuert, so dass dann dieser saure Magenbrei in den Dünndarm geschoben wird. Und dieser saure Magenbrei triggert dann die Freisetzung, vor allem der Bauchspeicheldrüsenenzyme, die sehr stark alkalisch sind, sagen, ja. Und dann sozusagen wenn diese alkalischen Enzyme auf den sauren Magenbrei treffen, dann sozusagen bekommen wir so eine Art pH-Optimum. Also der Säure-Basen-Haushalt ist sozusagen optimal dann in diesem Brei und dann können die Enzyme am besten arbeiten. Ja? Deswegen auch schon an der Stelle kurz den Hinweis sozusagen, mit diesen Säureblockern, ja, was viele Leute ja nehmen, so meistens Pantoprazol oder Omeprazol oder Esomeprazol, also diese Medikamente, die vor allen Dingen gegen Reflux gegeben werden, also wenn man so sehr viel Sodbrennen hat, dann gibt man eine Säureblocker, um die Säure wegzublocken. Kurzfristig wunderbar, aber langfristig sehr ungünstig, weil man eben diesen ganzen pH-Wert, diesen ganzen Säure-Basen-Haushalt im Magen-Darm-Trakt ziemlich kaputt macht. So, und dadurch die Verdauung schlechter wird. Und dann ist es immer so, ist immer das gleiche Problem. Wenn, sagen, was wir nicht verdauen, sozusagen, fällt ja nicht einfach unten wieder raus, sondern wird dann im weiteren Weg auf jeden Fall Futter für Bakterien. Und da starten in der Regel die Probleme, weil die Bakterien, was halt dann viele Stoffwechselprodukte machen, unter anderem Gas eben, das ist das meistens, was der Patient oder die Patientin als erstes merkt, aber auch viele andere Dinge, die wir dann alle abbauen müssen.
Und man muss sich ja vorstellen, wir müssen ja das, was wir an Nahrung haben, das sind ja alles Makromoleküle, ganz klein machen, damit wir sie aufnehmen können. Und das passiert halt genau im Dünndarm. Dafür brauchen wir gewisse Zeit. Und dafür brauchen wir die ganzen Enzyme und Gallensäure und all diese Dinge, damit wir diese Sachen so klein machen können, dass sie durch die Darmschleimhaut aufgenommen werden können.
Und das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt also, man hört ja immer dieses Leaky Gut-Syndrom, das ist, glaube ich, ausschließlich im Dickdarm, also dass der Darm durchlässig wird, nicht unbedingt. Okay, gut, man kann es jetzt hier nicht sehen, aber ich sehe Kopfschütteln auf zwei, doppeltes Kopfschütteln. So. Nils Behrens hat was sehr Dummes gesagt.
Nein,
also,
das gibt es auch im Dickdarm.
Gibt es auch, also auch, klassischerweise ist Leaky Gut schon im Dickdarm.
Naja, nee, tatsächlich würde ich das so nicht sehen. Ja? Tatsächlich okay. Muss man sagen, es ist nicht selten, dass wir das Phänomen haben, dass, also so würden wir sogar sagen, dass teilweise die SIBO die mit einer der wichtigen Ursachen für ein Leaky Gut ist. Also, und das heißt ja auch, das Leaky Gut kann auch im Dünndarm stattfinden. Das heißt ja nur, dass man muss sich ja vorstellen, die Darmzellen sind ja ganz dicht aneinander gedockt. Das ist eine Schicht nur, wenn man so möchte. Und dann sind sie mit Tight Junction miteinander verbunden. Damit es genau das nicht passiert, dass zwischen den Zellen was durchwandert, sondern sind richtig eng aneinander. Jetzt kommt der Speisebrei und dann entscheidet die Zelle, was darf rein, was darf nicht rein. Und beim Leaky Gut passiert nichts anderes, als dass entweder Zellen richtig kaputt gehen oder aber diese Tight Junction aufbrechen durch eine Reizung oder durch etwas, was diese Zellen anfangen aufzuschwellen. Und dann kann zwischen den Zellen, können jetzt Nährstoffe eindringen, die nicht rein dürfen. Und das kann im Dünndarm genauso sein wie im Dickdarm. Das kann man tatsächlich nicht unterscheiden. Und tatsächlich muss man sagen, ist der Dünndarm, würde ich schätzen, mindestens genauso betroffen wie der Dickdarm.
Interessant, wirklich interessant. Warum komme ich da drauf, dass das im Dickdarm ist? Weil es ja auch die Erklärung gibt, dass eben halt, wenn die Bakterien im Dickdarm nicht genügend, sage ich mal so, Futter bekommen, also Dinge, die sie eben halt wie Ballaststoffe oder Präbiotika bekommen, dass sie dann anfangen sozusagen die Darmschleimhaut so ein bisschen anzuknabbern, jetzt mal vereinfacht gesagt, und dadurch sie durchlässig wird. Das ist so das, was mir hier auch mein Podcast dann eben halt erzählt wurde. Also,
ja, das kann natürlich sein, aber man darf ja nicht vergessen, dass im Dünndarm haben wir ja auch so eine Schleimschicht.
Ja? Ja.
Und wir haben ja auch dort die Situation, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt sind dort Bakterien, die da nicht hingehören.
Und die haben ja erst recht nicht zu
fressen. Die machen ganz
viel Rambazamba. Ja.
Also, und die stressen total den Darm. Und alles, was den Darm stresst, hat wiederum zur Folge, dass der Darm sich nicht so gut wieder regenerieren kann. Also dieser Schleim wird ja immer wieder neu aufgebaut. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann habe ich genau das gleiche Problem auch im Dünndarm.
Jetzt habe ich es verstanden. Was glaubt ihr denn, warum SIBO so häufig übersehen wird, obwohl so viele Menschen davon betroffen sind?
Weil es bis jetzt keine guten Tests gab. So, also ich glaube, es hat zwei Gründe eigentlich. Ich glaube, weil eigentlich die dafür zuständig sind, sind ja ein bisschen die Gastroenterologen, also die auf Magen-Darm-Erkrankungen spezialisierten Ärzte. Und es ist ja so ein bisschen so, dass gerade in Deutschland, würde ich sagen, die Gastroenterologen halt sehr stark diese endoskopische Ausrichtung haben. Mhm. Das sagen also bei vielen Gastroenterologen, wenn man anruft, einen Termin möchte, dann fragen die ja nur noch so, okay, vorne rein oder hinten rein, sozusagen, ne, so irgendwie, weil sie halt Magen spiegeln können und sie können den Dickdarm spiegeln. Und vor allem diese Dickdarmspiegelung, die wird sehr häufig gemacht, weil die eben auch der Krebsfrüherkennung dient. Ne? Man kann sagen, Darmkrebs ist relativ häufig, deswegen gibt es richtig Programme, die auch von den Krankenkassen bezahlt und gefördert werden, damit man diese Vorstufen, aus denen mal Krebs entstehen könnte, das sind diese Polypen, sozusagen, ja, die kann man eben entdecken, wenn ich eine Darmspiegelung mache, also da reingehe mit dem Endoskop, mir das alles anschaue, so, und dann sehe ich diese Polypen und dann kann ich die auch gleich wegzwicken und rausnehmen, sozusagen. Damit quasi habe ich diese Vorstufe beseitigt und damit die Krebsgefahr beseitigt. Sozusagen. Das ist eine sinnvolle Geschichte, sozusagen. Sollte jeder ab 50 machen, wird auch von den Kassen eben bezahlt, so rein aus Vorsorge, ohne dass man Beschwerden dafür benötigt. Genau, und deswegen, und das ist auch, ja, ist auch gut bezahlt, das heißt, deswegen wird sehr viel gemacht, so ein bisschen, das ist ein hoher Bedarf da. Und und wenn ich jetzt damit meinen Tag ausfülle als Gastroenterologe, dann bleibt keine Zeit und es ist vielleicht auch ein bisschen mühseliger, sag ich mal, jetzt eine Sprechstunde zu machen, wo ich mich jetzt sozusagen mit den Patienten befasse, die jetzt, wo da nichts rauskommt. Ja, die vielleicht kommen, dann mache ich meine Spiegelung und dann sagt irgendwie der Patient, dann findet der Arzt nichts und dann sagt der Arzt zum Patienten, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben nichts. Und dann sagt der Patient, ja, aber ich habe ja Beschwerden irgendwie so. Und dann sagt der Arzt, ja, aber es ist nichts Schlimmes. Und sagen, Sie haben nur einen Reizdarm. Und dann ist dem Patienten natürlich irgendwie wenig geholfen, sozusagen. Aber der Arzt ist erstmal glücklich und sagt, naja, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und sagen, besprechen Sie das mit dem.
Also Reizdarm ist sozusagen der Parkplatz für alles, was man eigentlich nicht richtig diagnostiziert hat.
Ja, schon. Also so kann man es sagen. Also im Grunde sagen wir tatsächlich, ist es wie so der Teich, wo alle reingeschmissen werden, erstmal die Darmbeschwerden haben, bei der Darmspülung dann nichts rauskam oder auch bei den klassischen Untersuchungen, also sie haben keine echte Zöliakie und solche Geschichten. Sozusagen. Das ist dann per se im Endeffekt der Reizdarm. Und ich glaube, was das große Thema ist, halt irgendwie so, also ich sage mal Patienten immer, damit sie verstehen zwischen den Gastroenterologen und was wir sind. Ja, ich sage immer so, der Gastroenterologe ist der Architekt. Der guckt sich das Gebäude an, sagt, ey, der Darm sieht soweit gut aus, Haken hinter. Und wir sind im Endeffekt die Unternehmensberater. Wir gucken uns die Mitarbeiter an.
Ah, ja.
Und das sind die Bakterien. Das sind zwei vollkommen verschiedene Ansätze. Und man muss halt sagen, und die SIBO, also ich meine, den Reizdarm gibt es schon lange. Und dass wir uns mit den Bakterien beschäftigen, gibt es ja auch schon lange. Ja, das heißt also, dann haben wir mit Probiotikern gearbeitet. Also ich weiß es noch von meiner Zeit. Ich habe 2006 angefangen. Das ist schon wirklich lange, lange her. Und da haben wir mit Probiotikern gearbeitet und mit all diesen Dingen. Und sind aber nicht weitergekommen. Und ich glaube, was der Gamechanger gewesen ist, also die Denkrichtung sich geändert, was von Amerika rüberschwappt ist, dass es halt dazu kommt, dass wir den Dünndarm mit in die ganze Diagnostik einbeziehen. Und das Problem, den Dünndarm kann ich halt nicht mit einem, ich kriege ja auch keinen Stuhl aus dem Dünndarm, wenn man so möchte, ja, wie soll ich da rankommen? Und daher kommen diese Atemtests, kamen dementsprechend dann rüber. Und das haben wir bis jetzt immer nur bei Unverträglichkeiten gemacht. Und jetzt können wir aber den Dünndarm durch diesen Atemtest diagnostizieren, dass dort Bakterien sind, die da nicht hingehören. Und ich glaube, das ist noch in der Denke hier bei uns in Deutschland und Europa noch so ein bisschen schwierig, dass wir das Gefühl haben, naja, wir Atemtest, also ich muss doch Stuhl wegschicken, wenn ich was über meinen Darm wissen will und nicht einen Atemtest machen. Und ich glaube, das dauert einfach wirklich lange, ehe dieses Umdenken stattfindet. Und ich kann mit einer Stuhldiagnostik keine SIBO stimmen. Und ich glaube, was auch noch mit dazu kommt durch die Datenlage aus Amerika, dass schon relativ viele Studien gezeigt haben, dass 60% mindestens, kann sogar noch ein bisschen mehr sein, der Reizdarmpatienten haben eine SIBO, die nicht erkannt wurde. Und das ist, finde ich, echt wirklich, das ist ein Gamechanger. Wir sind immer noch bei uns in den Gedanken, dass der Reizdarm irgendwas mit der Psyche zu tun hat. Natürlich kann man sagen, wenn ich Stress habe, habe ich hohe Sympathikusaktivität, verdaue ich nicht so gut, habe ich noch mehr Beschwerden und hat auch der SIBO-Patient noch mehr Beschwerden, aber deswegen hat er ja nicht nur ein Psychoproblem. Und ich glaube, aus der Schiene, dass dieses Umdenken, das ist einfach ein wahnsinnig langer Prozess. Und die Gastrologen finden das so und so mühsam, das Thema.
Ja, ich verstehe das sehr gut. Also ich fand das ganz, ganz interessant. Ich habe im Rahmen meiner ganzen Tätigkeit da für diese Lanzerhof-Gruppe, habe ich auch verschiedene Bewerbungsgespräche mit Ärzten immer wieder geführt. Und wir hatten am Anfang dann auch gedacht, dass Gastroenterologen ja eigentlich dafür ganz gut geeignet werden könnten, weil die sich ja mit dem Darm so gut auskennen. Und genau wie du sagst, also ich will jetzt hier keine Gastrologen bashen, die sagen ganz, ganz im Gegenteil, also die sind genau wie du sagst, das sind wirklich Diagnostiker, um sich die Hardware anzuschauen. Aber die haben im Grunde mit der wirklichen Funktionsweise, was da im Darm passiert, was mit der Verdauung passiert und was das eben halt auch für eine ganzheitliche Bedeutung auch mit diesen Signalwegen und allen drum und dran betrifft, zumindest in den Gesprächen, die ich geführt habe, dann teilweise nur limitierte Erfahrungen gehabt.
Ja, ich glaube, also ich würde ja fast meinen, dass es fast, also vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, einen zusätzlichen Arzt-Facharzt-Ausbildung zu machen über mikrobielle Therapien und mikrobielle Ansätze. Also, weil wenn wir über das Mikrobiom sprechen, ja, reden wir ja niemals, eigentlich wenn man so möchte, über den Darmschlauch. Und der Gastrologe redet per se, also der ist dringend notwendig, so wie das Beispiel ist. Ja, ich kann nicht in einem total verrotteten Haus irgendwie sozusagen irgendwie gute Mitarbeiter haben. Aber deswegen ist es tatsächlich, glaube ich, so wichtig, dass man, der Gastrologen soll das machen, was er macht. Und das macht er auch super. Und ich glaube, es muss wirklich ein Umdenken stattfinden, dass es eine Fachrichtung gibt, die sich mit diesen ganzen Darmbakterien auseinandersetzt.
Bevor wir jetzt zu der Atemdiagnostik kommen, möchte ich einmal trotzdem, weil letztendlich wird es wahrscheinlich die ein oder andere Hörerin jetzt hier so geben, die dann sagt, oh Gott, ich glaube, vielleicht habe ich das auch. So, was sind denn so klassische Symptome, bei denen ihr sofort an SIBO denkt?
Na, das Leitsymptom ist wirklich dieser nach dem Essen stark aufgeblähte Bauch. So, ne? Also wenn du, normalerweise ist es so, dass die Patienten das immer so schildern, also gerade die Patientinnen, muss man sagen, so wie schwanger. Das ist eigentlich der klassische Satz. Das ist immer sagen, boah, ich fühle mich wie so im 6., 7. Monat schwanger und zwar nach jedem Essen. Und ich habe dann meistens schon probiert, mal Laktose wegzulassen, also Milchzucker. Ich habe vielleicht schon versucht, Gluten wegzulassen. Ich habe vielleicht schon versucht, irgendwie Fructose, also Fruchtzucker wegzulassen, so diese klassischen Unverträglichkeiten. Und es ist egal. Es ist egal, was ich esse, immer habe ich diesen aufgeblähten Bauch. Und dazu kommen dann in der Regel noch Stuhlauffälligkeiten, ja, weil dieses Gas, was da eben von Bakterien gebildet wird, das muss man sich ja immer klar machen. Wenn da wenn Gas im Bauch gebildet wird, dann ist es ja nicht durch irgendwelche Hexerei, dass das da entsteht, sozusagen, sondern das sind Mikroorganismen, die dieses Gas produzieren, weil sie etwas zu essen bekommen. Und wenn sie eben zu viel zu essen bekommen, dann habe ich halt sehr viel Gas. Und je nachdem, welches Gas die machen, sozusagen, habe ich dann Stuhlgangsauffälligkeiten. Ja, die klassische SIBO, sozusagen, ist eigentlich eine Überwucherung mit wasserstoffbildenden Bakterien. Ja? Und Wasserstoff macht eher Durchfall, sozusagen. Also macht eher einen losen Stuhlgang zumindest. Das heißt, die Patienten mit einer klassischen SIBO haben meistens diesen Gasbauch und eher so eine Durchfallneigung. Und dann gibt es aber andere Patienten, die sagen, keine klassische SIBO haben, sondern das eine sogenannte IMO, das ist also eine Überwucherung mit methanbildenden Keimen. Und Methan ist so ein Gas, was eher so krampft, den Bauch krampfen lässt, den Darm krampfen lässt, so ein bisschen eher auch zu Verstopfung neigt, oder den dann als Folge hat sozusagen. Und das heißt, die haben dann meistens, dass sie eher verstopft sind. Sozusagen. Und inzwischen kennt man sogar noch eine dritte Form, das sind die sagen, eine Überwucherung mit schwefelwasserstoffbildenden Bakterien haben. Und die nennt man ISO inzwischen, diese Erkrankung. Und die haben meistens auch Durchfall, können auch mal Verstopfung haben. So. Und bei denen ist immer der große Unterschied, dass da riecht es auch noch unangenehm. Also Wasserstoff und Methan sind nicht riechende Gase. Aber wir fragen immer die Patienten so ein bisschen, okay, wenn sie denn mal pupsen, oft kommt ja gar nicht so viel raus, weil es ja zu weit oben ist. Ja? Das ist mehr so der geblähte Bauch, nicht dieses Pupsen sozusagen, ja? Sondern eher diese, boah, ich fühle mich so voll. Ja? So, irgendwie. Und wenn da mal was rauskommt, riecht es oder riecht es nicht? Und wenn es auch noch riecht, dann ist in der Regel auch irgendwas mit schwefelwasserstoffbildenden Bakterien mit dabei.
Okay, in dieser Blähbauch, damit ich es richtig verstehe, entsteht im Grunde genommen dadurch, dass, ich sag mal, der Dünndarm ist ja eingekesselt zwischen Magen und Dickdarm. So, das heißt also genau wie du sagst, dieses Gas, was sich dann bildet, kann ja weder in die eine noch die andere Richtung richtig weg.
Genau.
Und das ist das Problem. Ich glaube, was man schon sagen kann, ich glaube, damit der Patient irgendwie weiß, es wird ihm schon ein bisschen, es geht ihm schon ein bisschen besser, wenn er gewisse Reizprodukte weglässt. Und das haben wir nicht so selten. Dann sagen die so, ja, ich habe jetzt mal irgendwie ein bisschen weniger Obst gegessen, wie Süßigkeiten, es geht mir besser. Ich habe Gluten reduziert, es geht mir besser. Aber es geht nicht weg. Und das ist, glaube ich, sozusagen das ganz Wichtige, was man den Patienten sagen muss. Es ist einfach so, wenn es ihnen besser geht, aber wenn sie weiterhin diesen aufgeblähten Bauch haben, dann müssen sie eigentlich immer an die SIBO denken. Und ich glaube, und dann ist das für den Patienten wie eine Art Erleuchtung, wenn er dann in diesem Atemtest eine Erkenntnis bekommt, dass er dieses Krankheitsbild hat, weil viele Patienten, darf man nicht vergessen, die rennen da draußen rum und suchen händeringend nach einer Diagnose. Und zwar nicht nach der Diagnose Reizdarm, weil das ist ja nur eine Beschreibung meiner funktionellen Störung, das ist ja ganz klar definiert, so und so oft Stuhlauffälligkeiten innerhalb von irgendwie 3 Monaten und das und das. Also das ist tatsächlich etwas, das bringt den Patienten nicht weiter. Ja, er braucht eine Diagnose, die er dann im Endeffekt auch therapieren kann. Und das ist das Tolle, finde ich, wenn man dann dem Patienten sagt, mach diesen Atemtest und dann gucken wir und wenn wir dann was finden, können wir therapieren.
Keine Angst, ich komme sofort jetzt noch gleich auf den Atemtest zu sprechen, aber ja, ich möchte ja nicht so, dass jetzt hier meine ZuhörerInnen denken, dass ich irgendwie, du hast es ja schon zweimal gesagt, das ignoriere. Ich möchte nur noch, bevor sozusagen das Thema dann wirklich in die Diagnose geht, noch einmal fragen, ist denn das Thema Reflux oder Sodbrennen, weil ihr es gerade grundsätzlich eben halt angesprochen habt, gehört das auch zu den möglichen Symptomen eines SIBOs?
Ja, also man muss schon sagen, die Vorstellung ist ja, wenn man sich jetzt denkt, so, ich habe jetzt ein Völlegefühl im Bauch, also ich habe Gasbildung im, sagen wir mal, oberen Dünndarmbereich, also das kann ja der ganze Dünndarm betroffen sein, ja, da habe ich im oberen Bereich zum Beispiel oder vielleicht im mittleren Bereich diese Gasbildung und jetzt ist die Schwierigkeit, Gas drückt ja immer nach oben. So, und jetzt haben wir folgende Situation. Jetzt wird der Magen durch diese permanenten Gase auch nach oben gedrückt. Dann ist da oben das Zwerchfell. Und die Speiseröhre, die kommt ja durch das Zwerchfell runter sozusagen so, und landet dann in den Magen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Magenöffnung rutscht ein Stück, wird von unten hochgedrückt und rutscht jetzt ein Stück nach oben. Und jetzt kann der nicht mehr richtig schließen, weil natürlich dementsprechend, klar, der Magen ist hoch in diese Öffnung gerutscht. Und jetzt kommt das Problem, dass dadurch natürlich, wenn die Leute sich hinlegen oder auch teilweise, wenn sie stehen, durch diese Gasbildung, blubbern die dauernd Säure nach oben. Entweder ist es, sagen wir mal, in kleinsten Partikelchen, so wird die Säure dann halt nach oben gegast, oder aber sie legen sich hin und ihnen läuft diesen entsprechend sozusagen die Magensäure, die Speiseröhre hoch. Und das ist, glaube ich, so, ich glaube, das ist ganz häufig ein Phänomen des hochgedrückten Magens und das entsteht durch erhöhte Gasbildung im Darm.
Dann tatsächlich ist meine diagnostische Frage, was mich ja interessieren würde, wenn das so ist, wie ihr es jetzt beschreibt, verstehe ich, dass man keinen Stuhltest machen kann. Ich verstehe auch, dass man keine Darmspiegelung machen kann, weil man gar nicht so weit sozusagen kommt. Würde man es nicht auch im Ultraschall gegebenenfalls sehen können?
Ich sehe ordentlich Luft im Darm. Ja.
Aber das ist natürlich ein häufiger Befund sozusagen. Ja, also das Entscheidende ist schon, sagen, ob der Patient einfach auch klagt. Ja, wenn ich jetzt nur im Ultraschall viel Luft sehe, dann würde ich immer sagen, ja, okay, dann hast du gestern irgendwas Komisches gegessen oder so. Und irgendwie, aber der Patient sagt, ja, ich merke das jetzt gar nicht und das ist irgendwie auch nicht so schlimm, habe ich auch nicht so oft irgendwie. Dann würde man den ja auch in Ruhe lassen, sag ich mal so, ja. Aber wenn der Patient eben jetzt kommt sagen, und sagt, ich habe dieses Gas, dann kann ich natürlich auch einen Ultraschall machen, dann werde ich auch Gas sehen. Aber dann habe ich erstmal das Problem, dass im Ultraschall ist ja so, dass sagen, ich durch Gas nicht durch Ultraschallen kann. Das lenkt die Schallstrahlen ab, sozusagen. Das heißt, ich sehe dann nichts weiter. Sozusagen. Und ich habe immer noch keine Lokalisationsdiagnostik. Ich weiß ja nicht, wo ist denn das Gas genau? Ja? In welchen Darmabschnitten, welche Bakterien sind denn? Was für Gas ist es denn? Und deswegen ist halt immer so ein bisschen, dass man, wenn man über Gas klagt, dann sollte man irgendwie auch Gas messen. Macht ja irgendwie auch Sinn.
Macht total Sinn. Und wie läuft diese Messung genau ab?
Jetzt beim Atemtest?
Ja.
Achso, also ich glaube, dass ich nochmal ganz kurz auf deine Frage, was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist halt, die Patienten zu sagen, sie haben Luft im Bauch oder Gas im Bauch, sagt der Patient, ja super, das weiß ich schon seit Ewigkeiten. Also das ist genau das, was Dr. Fieler gerade meint. Also ich muss ja eine Diagnostik haben, wo ich dann sagen kann, es ist das Gas, es sind dementsprechend diese Bakterien und jetzt weiß ich auch, was ich dagegen machen kann. Und dafür ist der Atemtest halt so essentiell. Und das ist, glaube ich, etwas, was so langsam doch die Idee in den Köpfen entsteht, dass sie sagen, okay, für den Dünndarm, ich habe schon immer wieder gehört, Sibo muss einen Atemtest machen. Und jetzt, wo du fragst, wie das abläuft, muss man sagen, ist es tatsächlich so, ich mache ja nichts anderes, als dass ich eine Art Zuckerlösung nehme, also einen künstlichen Zucker namens Lactulose. Also wir verwenden gerne Lactulose, weil das tatsächlich aus Amerika die Datenlage noch ein bisschen besser ist als reine nur Glucose. In Deutschland wird viel Glucose benutzt. Wir finden...
Glucose ist ja wirklich...
Sehr süß, ne?
Das ist wirklich, also man hat das Gefühl, man hat Instant-Diabetes.
Genau, richtig. Also, wie gesagt, wir benutzen Lactulose, das ist ein künstlicher Zucker, der kann nicht aufgenommen werden von uns. Das heißt, er hat den Vorteil, der wird getrunken, er wandert komplett durch den Darm durch und kommt unten wieder raus. Und somit muss man sich jetzt vorstellen, wenn der durch den Darm wandert, ja, so, dann wird er irgendwann auf die Bakterien treffen und die Bakterien finden Zucker einfach immer lecker. Und dann fangen die an, mit dem Zucker, den Zucker zu verstoffwechseln und zu verdauen und dabei entstehen Gase. Und das können wir messen. Und dann können wir zu den einzelnen Zeitpunkten, also man fängt an und sagt, ich habe einen Basalwert, habe über Nacht nichts gegessen, fange morgens an, ohne dass ich irgendwas zu mir genommen habe, puste ich rein. Am besten spült man auch noch mal vor mit Wasser in den Mund aus, puste ich rein, das ist mein Basalwert. Dann trinke ich diese entsprechende Zuckerlösung. Man kann auch, wie gesagt, Glucose und andere Zuckerlösungen machen, wie neben Lactulose. Und dann misst man alle 20 Minuten, muss man in so ein Röhrchen reinpusten. Und dann wandert diese Lösung durch diesen Darm durch und es gibt dann einen Bereich, man sagt sozusagen irgendwie so bei 90 Minuten ungefähr, sozusagen so, geht man davon aus, dass dann diese Zuckerlösung in den Dickdarm kommt. Und bis dorthin beobachtet man, was passiert. Und wenn dann in dem Falle Gase entstehen, dann ist das pathologisch, das darf halt nicht sein. Also bis zu einer gewissen Menge, bis zu mehr als 20 ppm, also Part per Million, das heißt also, man guckt sich an, wie viele Luft- oder Wasserstoffmoleküle dann in der Ausatmenluft zu sehen sind und dann kann man die Diagnose SIBO stellen.
Und könnt ihr dann mit diesem Test schon sehen, welche Art, ob es ein SIBO, ein IBO, ein ISO ist?
Ja, SIBO, IMO oder ISO.
IMO, Entschuldigung. Ja. IBO war der Mensch, der über Ibiza gesungen hat. Ne? Ja, okay, sorry. Aber IMO, ja.
Ja, also das kann man eben mit dem modernen Atemtest, das gab es früher eben noch nicht. Die gibt es jetzt seit ein paar Jahren, dass man eben nicht nur Wasserstoff messen kann. Das war immer früher so, dass man nur Wasserstoff messen kann. Da hat man eben auch viele Sachen dann nicht gefunden, so richtig. Inzwischen kann man eben Methan auch messen, sagen. Ja, deswegen, das kann man, also so eine IMO kann man auch eindeutig diagnostizieren. So. Eine ISO ist bis jetzt so, dass das in Deutschland nicht geht, sozusagen. Also wir haben keine... Sagen bisher keine Möglichkeit, Schwefelwasserstoff dann direkt zu messen, weil das ein Gas ist, was ganz instabil ist, was sofort wieder zerfällt, sozusagen so. Und es gibt jetzt einen ersten Test aus in den USA, dann, und der wird in den nächsten Jahren, wird das auch nach Deutschland kommen, so ein bisschen. Aber es ist einfach von der Logistik viel schwieriger. Vor allen Dingen für so, also wir senden die Tests ja auch nach Hause. Wir haben ja dieses Reizdarm SOS gegründet inzwischen. Das ist eine Internetplattform, wo man diese Tests eben auch direkt bestellen kann, sozusagen. um quasi die Diagnostik sozusagen verfügbar zu machen.
Okay, das heißt also, wenn man jetzt das hört und man keine Möglichkeit hat, zu euch nach Berlin zu kommen und man auch feststellt, dass jetzt sozusagen in seiner Region darauf scheinbar niemand spezialisiert ist, weil gefühlt gibt es nicht so viele Leute, die darauf spezialisiert sind, dann kann man sich einen Test für zu Hause bestellen. Und da macht man genau das. Man misst dann Nullwert und dann alle 20 genau. Minuten hat man dann
genau, Größe. Anleitung, wie das funktioniert. Das ist halt tatsächlich so, also wir haben das schon, glaube ich, jetzt seit 4-5 Jahren, gibt es diese Seite Reizdarm SOS und dann können die Leute das dort
durchgeschrieben, Reizdarm SOS.
Reizdarm SOS durchgeschrieben, sozusagen so, nee, mit Bindestrich.
Na gut, wir machen sie in die Shownotes. Machen sie in die Shownotes.
Genau, in die Shownotes wäre super. Also, sagen wir so, die können das dann einfach nach Hause geschickt bekommen, können das zu Hause durchführen, die haben eine genaue Anleitung, wie sie das vorbereiten müssen, weil es macht auch Sinn, ein bisschen Vorbereitung zu machen. Also, man sagt, gewisse Dinge sollte man davor weglassen und nicht essen, am Tag davor möglichst sowieso nur Eiweiße, wenn es geht, und ein bisschen Reis und eigentlich, wenn es geht, auch keine Kartoffeln, aber Kartoffeln würden maximal auch noch gehen, damit der Darm erstmal zur Ruhe kommt, und dann braucht man einen guten Basalwert und dann hat man diesen Test, schickt ihn zurück und dann analysieren wir den, und das ist genau, glaube ich, das Thema. Wir haben uns tatsächlich ein Gerät aus Amerika kommen lassen, ja, das haben wir sozusagen dort erworben, dass wir Wasserstoff und Methan messen können und, was tatsächlich auch ganz wichtig ist, eine sogenannte CO2-Kontrolle. Also man darf ja nicht vergessen, wir sind ja auf der Suche nach möglicherweise einem Ausschlag. Und wir wollen ja wissen, ob derjenige da Raumluft drin ist oder das, was an der Seite vorbeigerutscht ist, ob es wirklich halt Atemluft ist. Und das kann man durch CO2 messen. Und das haben wir einen Korrekturwert. Wir gucken nach, wie viel Raumluft, wie viel Atemluft ist drin und messen dann entsprechend, passen wir sozusagen die Werte an. Und das ist, glaube ich, da haben die Leute eine sehr gute Diagnostik und dann können sie dementsprechend halt entweder gehen sie zu ihrem Arzt, wie auch immer, sagen, hey, SIBO, hilf mir, oder aber wir haben tatsächlich auch Ernährungsberaterinnen, die sich auf solche Sachen spezialisiert haben und die können Leute beraten, es gibt Therapiepläne, also wir versuchen tatsächlich, das einigermaßen gut für die Patienten, die nicht zu uns kommen können, machbar zu machen.
Aber nochmal, entschuldigen, dann, was ich jetzt nicht ganz verstehe, ihr habt gesagt, ihr habt dieses Gerät aus der USA sozusagen kommen lassen. Das heißt also, ich bestelle den Test, der kommt dann zu mir nach Hause, dann mache ich dann nach der Anleitung diesen Test, führe ich dann durch und dann muss ich den euch schicken, weil sonst könntet ihr ja dieses genau, Gerät nicht anwenden.
Ne? Alles fertig sozusagen. Ne? Also das ist ein, du pustest mit so einem Atemgas, also dann mit so einem Art, ja, das ist wie so ein Mundstück, das hat so einen Ballon vorne dran und da ist so eine kleine Nadel dran und dann hast du da in diesem Testset so Vakuumröhrchen, sagen, und diese Vakuumröhrchen machst du immer, wenn du pustest, machst du so ein Vakuumröhrchen da drauf und das Vakuum zieht dann deine Luft da rein und wir können dann eben das dann kontrollieren, ob das auch gut geklappt hat, dass da auch deine Atemluft da drin gelandet ist. Und dann praktisch machen wir irgendwie 10, musst du 10 Mal machen, über 3 Stunden, alle 20 Minuten. Und dann kann man sagen, hat man eine Lokalisationsdiagnostik. Dann kann ich mir im Verlauf anschauen, ab wann finde ich denn einen Anstieg von bakteriellen Gasen in deiner Atemluft. So. Und dann kann man dir sagen, hey, pass mal auf, das ist zu früh, das ist eine SIBO. Sagen, du hast Methan, das ist eine IMO sozusagen, oder du hast eben nichts. Und sagen so, und das ist also vollkommen normal.
Und wenn ich jetzt eine ISO habe, würde dann rauskommen, du hast nichts?
Genau, Prinzip. Ja. Ja, prinzipiell schon. Ja, also man würde sagen, also es gibt ja schon noch die Variante, dass wenn gar nichts, also ich glaube, man darf es immer, man muss die Klinik mit dazu sehen. Also die Leute müssen auch immer zusätzlich aufschreiben, was sie Beschwerden haben. Und ich glaube, natürlich, wenn es halt das genau das Thema ist, wir können heutzutage die ISO durch diese wundervolle Frage, ob hinten die Furze, die sind, also die Luftabgänge stinken. Ah ja. Weil das ist tatsächlich
Flatulenz.
So, wir nennen es Flatulenz, genau. Abgehende Winde, sage ich auch manchmal dazu, genau.
Sehr gut.
Also, und wenn das der Fall ist, dann wissen wir, dann muss es Schwefelwasserstoff sein. Und dann ist es die Therapie wirklich auch, also ich liebe Schwefelwasserstoff, weil die Therapie ist toll. Die ist relativ einfach, die Leute geht es ganz schnell besser, die haben nach 3-4 Tagen überhaupt gar keine stinkenden Windabgänge mehr. Also das ist wirklich großartig. Und das ist aber tatsächlich etwas, wir hoffen ja, deswegen sind wir ja da auch immer im Gucken, ob es nicht irgendwann auch dieses Gerät, was es in den USA gibt, irgendwann für uns erwerbbar ist und dann es hier nach Deutschland zu bringen, weil das dann könnte man den Schwefelwasserstoff aufbestimmen. Aber das ist jetzt nicht so essentiell, weil der Unterschied ist so ein bisschen, Methan und Wasserstoff sind beide, riechen beide nicht. Und daher können wir nur anhand des Tests unterscheiden, ob es eine SIBO ist oder eine IMO ist.
Das war echt total lustig, weil ich hätte gedacht, dass Methangase total stinken.
Ja, die großen Gase. Mhm. Wasserstoff und Methan riechen nicht und Schwefelwasserstoff riecht. Und das ist natürlich wunderbar in der Diagnostik.
Na, man kennt diese Schwefelquellen, die ja auch so Heilbäder sind und sowas. Also die stinken ja natürlich schon, ja, fürchterlich. Aber dann, finde ich, habt ihr mir jetzt ja eine ganz gute Vorlage gegeben, dass wir jetzt wirklich mal in die Therapie einsteigen. So, und Ihr sprecht da von einem Reinigungsprogramm für den Darm. Was passiert da genau?
Man muss sich das mal so vorstellen, dass dann, eigentlich kann man die Frage andersrum stellen. Ja, oh. Also warum?
Bitte?
Warum?
Reißen Sie jetzt hier mal ein bisschen zusammen und stellen Sie mal ein paar vernünftige Fragen.
Nein, weil ich finde, dann wird einem klarer, wenn man sagt, naja, wieso sind wir eigentlich nicht alle überwuchert mit Bakterien? Ja, was führt denn dazu, dass die Bakterien da unten im Dickdarm warten, bis sie dran sind? Also warum tun die das denn? Und der Grund, dass sie das tun, ist nicht, weil sie keine Lust haben, sich auszubreiten und alles zu besiedeln. Das haben Bakterien sehr wohl. Sondern der Grund ist, dass wir dafür sorgen, dass sie da unten bleiben. Und das ist eben dieses Reinigungsprogramm, dass der Darm normalerweise immer wieder sich sauber spült. Ja? Und für dieses Sauberspülen ist das Allerwichtigste, dass er Pausen bekommt. Deswegen ist ein bisschen die Take-Home-Message von heute so als generelle Verhaltensmaßregel, nicht snacken, nicht zwischendurch ständig was essen, sondern Mahlzeiten einhalten. Ja, so, also, weil einfach dann praktisch der Darm nach 4 bis 5 Stunden, wenn er nichts bekommen hat, dann in seinen Spülmaschinenmodus geht. Ich vergleiche das immer mit so einem Teller. So ein Teller, von dem man isst, den stellt man danach ja auch in die Spülmaschine. Wenn man jetzt den nicht in die Spülmaschine stellt und einfach weiter isst beim nächsten Mal wieder weiter isst und so, dann wird der irgendwann ziemlich eklig werden, weil er eben von Bakterien besiedelt wird. Und der Darm ist genau dasselbe. Den müssen wir auch in die Spülmaschine stellen. Und das macht er von selber netterweise, solange wir ihm die Zeit dafür geben. Und die Zeit heißt immer, dass wir eben Pausen machen müssen, nicht snacken. Dann macht er automatisch so Reinigungswellen, die Bakterien, die immer versuchen, nach oben zu kommen, auch wieder runterspülen.
Das heißt also, ich finde es ja so immer so interessant, also gerade wenn man sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, dann sieht man ja, wie dann immer so ein paar Wellen dann so da sind sozusagen, wo man nachher sagt, so, oh, auf gar keinen Fall Eier essen, jetzt sagen wir auf einmal wieder ganz viele Eier essen und es gibt ja irgendwie immer so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird und ich glaube, die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, ist maximal 15 Jahre alt, dass man sagte, dieses dreimal am Tag große Mahlzeit ist ganz schlecht, lieber 5 bis 7 kleine Mahlzeiten. Das heißt also, wenn das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, Thomas, ist ja eigentlich dann ein Fest für SIBO dann eigentlich dann in dem Sinne.
Es war falsch. Damals war es falsch, jetzt ist es richtig.
Ja, aber ich meine, letztendlich sind ja diese drei Mahlzeiten über viele Jahre auch gut und etabliert gewesen, sage ich mal sowas. Also von daher, ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das irgendwie, also ich stelle es mir ja mal ein bisschen anders vor. Wenn ich jetzt sozusagen eine Autowerkstatt habe. Und wenn ich mir dann überlege, jetzt schiebt mir jemand ein Auto rein, das ich reparieren soll. So, und ich konzentriere mich dann und repariere dieses Auto so lange, bis es fertig ist. Und mitten in meiner Reparatur kommt jemand anderes rein und sagt, kannst du das auch nochmal kurz anfangen zu reparieren? So, dann ist natürlich klar, dass diese Reparaturen irgendwie wahrscheinlich, weil ich gar nicht mehr genau weiß, welchen Handgriff ich jetzt bei dem ersten Auto gerade gemacht habe, beim zweiten Auto dann sozusagen dann auch noch was mache. Und wenn ich dann hin und her springe, dass das irgendwie keine gute Reparatur wird, ist ja klar. Und so ähnlich ist es ja dann auch, wenn der Magen eigentlich ein Teil schon fast fertig verdaut hat und ihn eigentlich in den Dünndarm übergeben will, ich dann aber schon wieder das nächste unfertige Produkte sozusagen, zu verdauende Produkte reinwerfe, während ja dann mischen sich ja auch zwei Produkte dann in dem Sinne sozusagen, das eine ist schon fast fertig verdaut, das andere nicht, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie dann ja den ganzen Verdauungsapparat dann irgendwie durcheinander bringt.
Ja, und man muss auch wirklich, der Darm ist hat zwei völlig verschiedene Modi sozusagen, also wie er arbeitet sozusagen. Wenn er in Verdauungsmodus ist, dann knetet er die Sachen schön langsam hin und her sozusagen, bewegt ja auch mal wieder ein bisschen zurück, ein bisschen nach vorne und so, weil er ja alles vermischen möchte. Mit den Verdauungssäften so.
Das ist die Peristaltik.
Ja, die Peristaltik ist eigentlich so ein Überbegriff für alles, für die ganze Darmbewegung sozusagen so. Aber die ist eben entweder im Verdauungsmodus, dann bewegt sie sich so langsam hin und her, damit quasi das alles schön aufgespalten wird und verdaut wird, damit wir es aufnehmen können sozusagen so. Und dann praktisch, wenn er damit fertig ist, eben nach 4 bis 5 Stunden, dann schiebt er den Rest in den Dickdarm und dann geht er in diesen Spülmaschinenmodus. Und der dann ist ganz anders. Das sind dann richtige so Reinigungswellen, also große Wellen, ja, die immer in eine Richtung, nach unten laufen sozusagen, wo der sich sauber spült so ein bisschen. Und evolutionär kann man sich vorstellen, sind wir auf Verdauung gepolt. Immer wenn was im Mund landet und das reicht wirklich schon, eigentlich reicht ein Kaugummi schon oder also irgendwie eine Nuss oder einen Apfel oder einen Keks, whatever, ja, so. In dem Moment geht schon von ganz oben, von unserem Gehirn, der Befehl an den Darm, hey, es kommt Essen. Ja, verdauen. Ja, du musst jetzt verdauen. Sozusagen, weil wir hatten viel Hunger in der Evolution. Das heißt, wir konnten uns nicht erlauben, wenn wir was gegessen haben, sagen, dass es einfach durchgerutscht ist, weil wir gerade im Stall im Reinigungsmodus waren. Sozusagen. Das heißt, immer sagen, wird sofort wieder der Verdauungsmodus getriggert. Und wenn wir heutzutage sagen, in diesem etwas doch eher Überangebot von Essen ständig was essen, dann sind wir ständig im Verdauungsmodus. Und dann passiert das, was ich mit dem Teller meinte, dann wird der Darm nie sauber. Und das halt dann, ja, nennt man dann bakterielle Überwucherung oder SIBO oder. Jedenfalls ist es unangenehm.
Und ich glaube, was da natürlich auch noch mit dazu kommt, darf man nicht vergessen, dass wir dauernd in so einem Sympathikus-Modus sind. Also wir sind ja dauernd im Stress-Modus. Und Stress, da werden nicht genügend Verdauungssäfte ausgeschüttet. Also auch das ist evolutionär. Wenn man sagen würde, als wir damals dem Mammut hinterhergelaufen sind, haben wir ja per se nicht verdaut. Ja, das heißt, da war unser ganzes System auf Muskelanspannung, Aktivität, Blut ist dahin gelaufen. Und erst als wir dann später am Lagerfeuer saßen, da hieß es dann, alles klar, jetzt können wir uns entspannen, jetzt wird Blut in den Verdauungstrakt gegeben, jetzt können Verdauungssäfte aktiviert werden, jetzt können wir super gut verdauen. Und heutzutage, erstens wird zwischendurch gesnackt, dann sind wir permanent im Stress, das heißt, es wird dann noch zusätzlich nicht richtig gut verdaut und dann landen natürlich wahnsinnig viele Nahrungsmittel, die eigentlich verdaut hätten werden sollen in diesen 6 Metern, im Dickdarm und die Bakterien werden förmlich angelockt. Also das sind schon ganz viele Faktoren, die genau dazu führen. Und deshalb ist auch aktuell sozusagen dieses Thema reizsam. Ich meine, es sind ja zig Menschen. Also man sagt ja, jeder Dritte hat im Laufe der Zeit irgendwann mal einen Reizdarm, während er sozusagen existiert. Und das ist ja immens viel, weil wir genau in diesem Leben, wir haben uns ein bisschen diesen Reizdarm durch unser sehr, sagen wir, aktives und stressiges Leben ein bisschen angezüchtet.
Ja, das finde ich ganz interessant. Ich hatte den Professor Michalsen, ich glaube, den kennt ihr auch, den Andreas, und der hat mir dann auch irgendwann mal den Tipp im Podcast hier gegeben, dass man eben halt im Stress sehr schlecht verdaut, und der hatte dann diesen Tipp für unsere HörerInnen, dass man sich das Ohrläppchen massieren soll, um den Vagusnerv ein bisschen zu aktivieren, und dass man kurz vorher einmal quasi runterkommt, also dann eben halt durch diese Ohrläppchenmassage, um dann tatsächlich, er hat es dann eben halt gesagt, dass man eben halt dann besser die Makronährstoffe aufnehmen kann, also dass man einfach besser verdauen kann.
Genau, das liegt daran, weil dann nämlich die Verdauungssäfte viel besser in den Darm geschüttet werden können und dadurch kann ich ja viel besser aufnehmen, weil ich muss ja diese ganzen Makronährstoffe zerkleinern, sonst kriege ich sie ja nicht rein.
Okay, das heißt also, Auslöser für SIBO kann entweder snacken oder nicht, also ich sag mal, nicht ausreichende Essenspausen, sage ich mal so, sein. Also ich hatte mal einen Verleger, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der gesagt hat, er isst nur einmal am Tag, aber das von morgens bis abends. Also der wäre sozusagen ein klassischer Kandidat dafür. Und das heißt also mangelnde Essenspausen oder Snacken. Das zweite kann sein, sehr viel Stress sozusagen, dass es dadurch dann nicht vernünftig ist. Gibt es noch einen anderen Auslöser?
Ja, also meistens ist eben, weil diese Reinigungsfunktion so essentiell ist, dann, ja, ist eben oft eine Störung dieser Peristaltik oder Motilität, sozusagen, also dieser Reinigungsfunktion vor allen Dingen ein Auslöser. Und da ja, häufen sich so ein bisschen die Daten, dass eben das oft sagen, auftritt nach einer ja, schwereren Magen-Darm-Infektion. Also wenn du so eine richtige Magen-Darm-Vergiftung hattest, wo du dann richtig mit Erbrechen, Durchfall und sowas, dann nicht so, was nur einen Tag dauert, sondern eher so, wo dann über einen längeren Zeitraum, wo dann auch spezifische Keime, sowas wie Campylobacter oder auch Salmonellen eine Rolle spielen oder sowas. Und das ist gar nicht so selten, dass man das sozusagen im Laufe des Lebens mal bekommt. Das muss auch nicht so sein, dass das jetzt als wahnsinnig schlimm erlebt wird, so ein bisschen. Aber dass im Rahmen dieser Infektion Toxine gebildet werden, also Giftstoffe von diesen bösen Bakterien, also diesen Campylobacter oder diesen Salmonellen. Und der Körper reagiert auf diese Giftstoffe, will sich eigentlich wehren gegen die und bildet Antikörper gegen diese Giftstoffe. Und dann kommt es dazu, dass diese Antikörper, die der Körper selber gemacht hat, ja, dass die eine Kreuzreaktivität haben gegen bestimmte Eiweiße in unserem, MMC heißt das, Migrating Motor Complex, also sozusagen in der Steuerzentrale unserer Motilität, also da, wo wir unsere Reinigung koordinieren, sozusagen. Und dann wird diese Reinigung so ein bisschen, geht die kaputt, kann man sagen, so ein bisschen. Die funktioniert nicht mehr so richtig. Und dann ist das oft so der Trigger, was dann dazu führt, sagen, dass eine SIBO entsteht. So, ja. Und wenn dann eben noch sozusagen vielleicht eben häufiges Snacken dazu kommt, viel Stress dazu kommt, vielleicht noch eine Dauereinnahme von so Magensäureblockern oder sowas, ja, dass man eben von oben die Bakterien auch nicht ausreichend abtötet, die eigene Verdauung nicht gut funktioniert, so, dann ist das immer so etwas, was eben ja zumindest häufig eine SIBO entstehen lässt.
Und auch diese Hypomobilität, also diese Das sind ja deswegen auch teilweise Frauen etwas mehr, die so sich ihre Gelenke oder sozusagen überdehnen können und sowas. Und dementsprechend ist der Darm auch dann einfach deutlich sozusagen mobiler und mehr aktiv und kann sich auch nicht mehr so gut reinigen. Also das sind
da wirklich eine Hypermobilität, ja, Hypermobilität hat auch eine Auswirkung auf den Darm.
Ganz viel sind es dann, man fragt die Frauen und sagt, hey, können Sie ihre
Gelenke. Also die ich beim Yoga immer beneide, könnten diesejenigen sein, die dann sozusagen
davon betroffen sind. Die haben in dem Teil dann einen Nachteil und könnten Sie wo kriegen.
Okay, Mensch, das
ist deshalb muss ich neidisch drauf gucken.
Ja, und letzter Punkt, was auch total häufig ist, sind einfach ganz banal Verwachsungen. Ne, man muss sich ja vorstellen, dass wenn Leute eine Operation hatten im Bauch, ne, der Bauch, also der Darm befindet sich im Bauchfell und der bewegt sich in diesem Bauchfell, das ist wie so ein Sack, kann er sich eigentlich wie so ein Fisch im Wasser bewegen, also ganz glatt, sagen, da kann er sich schön hin und her und überall in jede Richtung bewegen. Und wenn man da mal reinschneidet, was ich wegen Blinddarm, sagen, irgendwie als Kind oder irgendwie eine Gallenblasenentfernung oder so, ja, dann kommt es in der Regel zu einer Narbenbildung und dann verwachsen dieses Bauchfell so ein bisschen. Also der Darm, sagen, verwächst sozusagen so ein bisschen mit dem Sack, so, ja. Und oft geht das gut, sag ich mal, ja, so. Aber manchmal kommt es eben dann dazu, dass da durch diese Verwachsung auf einmal das nicht mehr so richtig gut um die Ecke geht. Ne, sozusagen, so ein bisschen, sozusagen, laufen diese Reinigungswellen, die kommen an so einen toten Punkt, wie so ein Schlauch, der irgendwie so verknickt ist oder so. Und dann entstehen wieder so Bereiche im Darm, die nicht gut gereinigt werden. Und das ist eigentlich immer das Grundprinzip, sozusagen. Bakterien wuchern auf, wenn keine Reinigung stattfindet. So. Das ist das Gleiche bei den Damen mit, warum haben Frauen mehr Harnwegsinfekte als Männer? Weil sie eine kürzere Harnröhre haben, sozusagen. Die Bakterien sind schneller in der Blase. Bei den Männern, bis die da sind, pinkeln wir einmal und das ist wieder weg.
Ich hatte aus einem anderen Gespräch, das wir schon mal hatten, mal mitgenommen, dass ihr sagt, dass im Grunde genommen Reizdarm eigentlich eher keine klassische Psychosomatik ist. Das heißt also im Grunde genommen eigentlich nicht, dass man durch Stress die Probleme hat, sondern eigentlich macht der Darm Stress. So, wollt ihr das vielleicht nochmal erteilen, was ihr damit meint?
Na, ich glaube tatsächlich, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man das, was wir gerade auch so ein bisschen versuchen klarzumachen, ist, dass dieser Reizdarm nicht wirklich eine reine psychosomatische Erkrankung ist, sondern dass das natürlich solche Sachen wie diese Verwachsungen oder andere Dinge Ursache sind, die dann eine richtige Krankheit mit sich bringen. Also ich kann ja sagen, ich habe ja richtig eine Überwucherung von Bakterien. Und dann kommt dieser Teufelskreis zustande, weil das wiederum stresst mich natürlich, wenn ich dauernd immer dieses Aufgeblähte habe, wenn ich dann explosionsartige Durchfälle habe, ich kann nicht mehr mich irgendwie verabreden, ich bin nicht mehr gesellschaftsfähig. Also dann kommt dieses, und das macht wiederum Stress und das wiederum sorgt, dass es den Darm wiederum noch schlechter geht, weil er nicht gut verdauen kann. Also dann entsteht der ganze Teufelskreis. Und ich glaube, der Punkt ist halt so ein bisschen so, klar, natürlich ist es dann einfacher zu sagen, hey, das ist psychosomatisch, weil natürlich, wenn ich Patienten frage, geht es bei Stress schlechter? Ja, wissen Sie was, ich habe einen super Therapeuten, gehen Sie mal hin. Ja, und das ist, glaube ich, etwas so, die Patienten fühlen sich abgeholt, wenn sie wahrgenommen werden und wenn es man auch sagt, hey, nein, es ist natürlich auch Stress, aber du hast auch ein organisches Problem. Also wir können diese Bakterien heutzutage angreifen, wir können sie sozusagen deutlich aus dem Darm rausbekommen. Sie bleiben immer noch ein bisschen drin, aber ich kann tatsächlich sozusagen diese Bakterien deutlich runterfahren sozusagen, und dann geht es dem Patienten besser. Und das, glaube ich, ist so wahnsinnig hilfreich.
Ich glaube, das ist sagen, also wirklich der große Paradigmenwechsel, der in den nächsten Jahren sich auch durchsetzen wird, dass der Reizdarm eben keine rein psychische Erkrankung ist, sozusagen von den ganzen Gestressten sozusagen, sondern dass es eigentlich eine mikrobielle Erkrankung ist. Zumindest einen großen Teil der Patienten, dass die eine mikrobielle Erkrankung haben, nicht mit bösen Bakterien, das ist auch mal ganz wichtig, das sind keine bösen Bakterien, das sind die ganz normalen Darmbewohner, die sind nur an der falschen Stelle. Deswegen spricht man von einer Fehlbesiedlung oder Überwucherung oder so. Und wenn man das, kann man eben diagnostizieren und dann quasi habe ich auf einmal von einer Symptombeschreibung Reizdarm, was eine reine Symptombeschreibung ist, der Darm ist irgendwie gereizt, warum auch immer sozusagen, habe ich eine Erkrankung, die definiert ist und die ich dann therapieren kann sozusagen. Und damit wird das Ganze sozusagen, die ganze Therapie ändert sich komplett, also das ganze Behandlungsmöglichkeiten ändern sich und das macht es so spannend.
Dann löst doch mal die Spannung auf, wie kann ich es denn therapieren?
Ja, also sag mal, ich glaube, wir sagen immer, es gibt drei wichtige Dinge. Also es sind drei wesentliche Säulen. Einmal muss ich die Verdauung verbessern. Also ich muss einfach dem Darm helfen, in dieser Zeit besser verdauen zu können, weil das kann er ja aktuell nicht. Dann muss ich die Bakterien dort eliminieren. Also das heißt, ich muss sie killen. Das ist sozusagen, ich versuche die Bakterien rauszuschmeißen, also umzubringen förmlich sozusagen. Deswegen arbeiten wir auch antibakteriell. Und dann danach versuche ich natürlich, oder sollte man halt immer noch prokinetisch arbeiten, das heißt also, danach helfe ich dem Darm, sich langfristig immer wieder zu reinigen, weil das ist ja etwas, was er nicht mehr kann. Er hat ja durch dieses Kaputtmachen dieser MMCs sozusagen so, ist er nicht mehr gut in der Lage, dieses System zu reinigen, und natürlich gehören dann dort auch, ist langsam und versuche nicht zu viel Stress zu haben. Also es gibt natürlich diese Kombination auch zwischen dieser ganzen psychosomatischen, aber prinzipiell ist es für uns erstmal wichtig, sozusagen wir machen tatsächlich am Anfang Verbesserung der Verdauung, wir greifen die Bakterien an und danach sorgen wir, dass der Darm sich reinigen kann. Und das kann man heutzutage sehr viel auf pflanzlicher Basis machen. Also es gibt Präparate, da kann man so eine Allicin nennt sich das, ist ein Extrakt aus dem Knoblauch, es gibt Oregano, es gibt Berberin, es gibt bestimmte Pflanzenstoffe, die haben eine eindeutig antibakterielle Eigenschaft und damit kann ich bestimmte Bakterien dann angreifen, sowohl für Wasserstoff als für Methan. Was wir tatsächlich auch sehr gerne zusammen nehmen, muss man sagen, ist halt so, dass es gibt ein bestimmtes Antibiotikum, Rifaximin heißt der Wirkstoff, und der, also ansonsten geben wir ja ungern Antibiotika, muss man sagen. Wir sind ja doch alle eher sozusagen auf der funktionellen ganzheitlichen Sicht. Aber das ist ein Antibiotikum, das hat zwei ganz wesentliche, ganz besondere Eigenschaften. Es hat einmal die Eigenschaft, es kann den Darm nicht verlassen. Also es ist von seiner Molekülstruktur so groß, dass es nicht durch die Darmwand durchgeht. Es bleibt im Darm. Und es verliert, es gibt eine pH-Veränderung vom Dünndarm in den Dickdarm, das ist so, und es verliert seine Wirksamkeit zu einem großen, sehr, sehr großen Teil, wenn dieses Antibiotikum in den Dickdarm kommt. Und damit mache ich die guten Bakterien im Dickdarm nicht kaputt, sondern ich mache wirklich, reinige komplett, kann ich diesen Dünndarm reinigen.
Das ist der Rohrreiniger.
Das ist der Rohrreiniger für den Dünndarm.
Man hat ja, ich weiß noch einmal so, dass unsere Ärzte im Landshof, die haben immer ein bisschen gesagt, so Antibiotika wäre so Napalm für den Darm. So, das war ein bisschen sehr extrem ausgedrückt. Und ihr sagt im Grunde genommen, dieses Antibiotika wäre das ein Napalm für den Dünndarm, was seine Sprengkraft sozusagen verliert in dem Augenblick, wenn es eben halt in den Dickdarm geht.
Damit ja. Macht es das Besondere, damit macht es genau das, was wir wollen. Es macht den Dünndarm wieder frei von diesen Bakterien.
Weil ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, dass wenn man wirklich mal so eine bakterielle Aufwucherung hat, ja, dann sind die Bakterien so, dass sie nicht von selber da wieder weggehen.
Die sind gekommen, um zu bleiben.
Genau. Ja. Und das, wenn man jetzt versucht, eben durch eine reine Ernährung, sagen, durch Verbesserung der Ernährung, durch Low Foodmap, ist ja so ein bekanntes Konzept so bei Reizdarm, was auch sinnvoll ist. Ja. So, na, dann geht es den Leuten erstmal besser, muss ich sagen, ja, weil einfach die Bakterien weniger zu essen kriegen, weil wir Sachen essen, die leicht verdaubar sind. Und wenn sie leicht verdaubar sind, dann bleibt halt weniger übrig für die Bakterien. Das schon. So. Aber sobald dann man wieder was isst, was nicht mehr so leicht verdaubar ist, geht es dann sofort wieder schlecht. So. Und deswegen sagen, muss man in der Regel dann schon auch eine antibakterielle Therapie machen, und die kann eben sagen, entweder pflanzlich sein, sozusagen, oder eben, ja, Rifaximin ist ein wunderbares Antibiotikum.
Ich möchte ganz kurz nochmal für mein Verständnis auf diese drei Säulen zurückkommen, weil das Rifaximin wäre ja im Grunde um die Säule 2, weil da reinigt ihr ja sozusagen. Du hattest aber angesprochen die Säule 1. Das heißt also, erstmal so müssen wir dafür sorgen, dass wir wieder gut verdauen.
Genau. Also ich glaube, was ganz wichtig zum Verständnis ist, das Problem ist ja tatsächlich, dass aktuell dadurch, dass der Dünndarm durch die Bakterien überwuchert wird, sozusagen haben wir Schwierigkeiten, diese ganze Nahrung, die wir zu uns nehmen, zu verdauen. Und deshalb arbeiten wir wahnsinnig gerne bei solchen Situationen mit verdauungsfördernden Mitteln. Das heißt, ich gebe Enzyme, Pepsine, sozusagen, also die Eiweiße verdauen können, dann die Fette verdauen können, die Zellulase, Hemicellulasen, also Enzyme, die halt langkettige Kohlenhydrate für mich klein machen, damit ich sie besser verdauen kann. Ich versuche über Gallensäureverbesserung, also man kann auch da sozusagen was geben, dass die Leber angeregt wird. Das heißt, ich gebe über Artischocken und Mariendistel, also Bitterstoffe helfen ganz gut. Also wir versuchen dann, diese verdauungsfördernden Maßnahmen dem Darm zur Verfügung zu stellen. Das merkt der Patient auch ganz schnell, dass er besser verdauen kann und nicht mehr so viel Beschwerden hat. Und dann gehen wir in die zweite Säule und greifen an. Das machen wir tatsächlich meistens immer parallel, damit der Patient halt relativ schnell aus seiner Problematik rauskommt. Und wenn wir, man kann mal so sagen, wenn wir mit Antibiotika arbeiten, also mit Rifaximin, dauert es tatsächlich, haben wir meistens 2 Wochen, mehr ist es gar nicht. Und wenn wir pflanzlich arbeiten, sind es zwischen 4 bis 6 Wochen.
Aber tatsächlich, also 2 Wochen, das finde ich ja tatsächlich jetzt auch überraschend viel, weil man kennt das ja, wenn man jetzt irgendwie mal einen schweren Infekt hat, dann sind ja diese Antibiotika immer eher so auf 5 Tage, eine Woche ausgelegt. Also 2 Wochen finde ich jetzt tatsächlich überraschend viel, muss ich sagen.
Ja, also finde ich tatsächlich sozusagen, sagen wir, für den Leidensweg, den der Patient hat, sind da zwei okay. Wochen keine wirklich.
Naja, glaube ich. Wenn man seit Wochen drunter leidet.
Genau. Unter welchem Gesichtspunkt betrachte ich das? Ja, also wenn ein Patient, nachdem er, keine Ahnung, also wir haben Patienten, die haben 15, 20 Jahre Probleme, ja, und wenn die nach zwei Wochen eine deutliche Verbesserung haben, dann muss man sagen, ist man schon fast nicht gottähnlich.
Aber du meinst auch ein bisschen wegen Nebenwirkungen der Antibiosen oder so?
Gar nicht mal. Es ist halt einfach wirklich so, es gibt ja viele Ärzte, die sind halt ein bisschen, ich sag mal, generöser mit Antibiotika dann irgendwie immer unterwegs, sage ich mal so. Aber ich sag mal, als moderner, aufgeklärter Mensch versuchst du es ja eigentlich weitestgehend immer zu vermeiden. Und wenn, dann eben halt im Zweifelsfall nicht so lange. Aber man hat es ja auch mal gelernt, man muss es immer durchnehmen. Das heißt also, ein Antibiotikum vorher abzusetzen, ist ja auch immer eine schlechte Idee. So. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es verstanden. Das heißt also, die Säule 1 sind, die Säule 1 sind ja, alles, was du so beschrieben hast, sind ja eher naturheilkundliche Geschichten so. Und die Säule 2
wäre ja auch Natur, ja klar, aber die Säule 2, muss man sagen, ist ja auch tatsächlich, zum Beispiel bereits im SOS, was wir haben, da dieses Internetportal, empfehlen wir ja nur pflanzliche Produkte. Mhm. Und die funktionieren ja auch wirklich, auch teilweise, muss man sagen, wirklich sehr, sehr gut. Also,
auf Säule 2, ne?
Mhm. Auf Säule 2, also was die Antibiotika angeht. Also ich glaube tatsächlich, man muss so ein bisschen sagen, wenn wir jetzt jemanden haben, der zum Beispiel sehr viel Allergien hat und sowas, die reagieren auf Pflanzenstoffe teilweise sehr schwierig, weil Pflanzenstoffe ist ja nicht eine chemische Substanz. Wenn ich Oregano gebe, hat der ganz viele
Substanzen. Ich tue das immer gerne auf die Pizza. Hilft das schon was? Oder
ja, ist das super, vielleicht, das ist genau richtig.
Nein, aber jetzt mal im Ernst. Pizza ist sowieso eine sehr gute Idee. Ne? Ernährungstipps, also folgt mir für mehr Ernährungstipps. Nein, ernsthaft. Aber
den ganzen Tag verteilt.
Jetzt mal im Ernst, wie kann ich mir denn vorstellen, wie wird denn dieses Oregano zum Beispiel verabreicht?
Ja, das muss man sagen, es sind ganz bestimmte Kapseln. Und da muss man auch sagen, es ist halt so, wir arbeiten tatsächlich mit Präparaten, die kommen aus Amerika. Und dieses Oregano ist halt, das ist in so einer ganz bestimmten Form sozusagen gepresst, dass man wirklich sagen muss, so, wenn wir ein normales Oregano nehmen würden, ja, es gibt halt auch so ein paar Präparate in Deutschland, dann müsste man die so hoch dosieren, dass die Leute wahnsinnig Schwierigkeiten bekommen mit dem Magen. Und dann tut es einfach nur weh. Und dieses bestimmte Produkt sozusagen so hat die Eigenschaft, es wandert durch den Magen und es wird langsam sukzessive abgegeben. Und dadurch können wir hochkonzentrierte Substanzen geben, die dann auch entsprechend angreifen. Also man muss
das ist Säule 2 dann sozusagen.
Das ist alles Säule 2. Mhm. Ja, also tatsächlich ist ja alles der Angriff gegen diese Bakterien. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Berberin oder es gilt auch für dieses sogenannte Allicin. Ja. Das sind halt Substanzen, die sind in ihrer Form so hochkonzentriert, dass sie wirklich dann über dieses Zeitfenster von 4 bis 6 Wochen diese Bakterien komplett angreifen. Wir reden ja nicht von ein paar Bakterien. Es sind ja Billionen von Bakterien, die da irgendwie aus dem Darm wieder verschwinden müssen.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Das klingt aber jetzt erstmal, ich sage jetzt mal nach experimentellen Methoden sozusagen, also zumindest wenn ich immer so Sachen mir extra aus Amerika kommen lasse, dann fängt es ja an, so ein bisschen kompliziert zu werden, dann kriege ich mal Pakete, dann muss ich auf einmal noch Zoll nachzahlen und keine Ahnung was. Also ich mache das auch ab und zu, aber gibt es das nicht irgendwie auch einfacher?
Genau, sind wir jetzt ja gerade, schön, dass du es fragst. Das heißt, da sind wir ja gerade dabei. Wir haben ja schon lange Zeit, arbeiten wir mit Sunny Natural sozusagen, kann man ja sehr gut zusammenarbeiten und die fragen auch immer Leute, die sich mit gewissen Bereichen auskennen. Und tatsächlich ist das genau das Thema, dass wir Sunny auch gefragt haben, wie sieht's aus, können solche Präparate nicht auch in Deutschland irgendwie für Leute erwerbbar sein? Und das muss man sagen, hat jetzt ganz gut funktioniert und ich hoffe mal auch, dass jetzt demnächst halt diese Präparate rauskommen, dass die Leute halt nicht mehr die Sachen aus Amerika bestellen müssen, dass man halt zum Beispiel das Allicin heutzutage auch in Deutschland kaufen kann, dass wir Oregano in der Hochdosis auch hier in Deutschland erwerben können und das ist tatsächlich etwas, was wir großartig finden, das halt für die günstiger halt auch noch, weil das
naja, Preis-Leistung wird wahrscheinlich ja sowieso groß geschrieben, aber trotzdem, mich würde das jetzt wirklich mal interessieren, ich glaube ernsthaft, weil ihr sagt es ja gerade so, dass jeder wahrscheinlich ein bisschen davon hat. So, jetzt will ich nicht einfach mal so auf Verdacht irgendwas nehmen, wenn man keine Beschwerde hat oder sonst was, aber ich sage jetzt mal erstmal die Stufe 1, dass ich im Zweifelsfall mal vielleicht für eine Phase meine Verdauung unterstütze, so, das kann ja erstmal nicht schlecht sein oder nicht schädlich sein, gerade wenn es naturheilkundlich ist. So. Das heißt also, was sind konkrete Wirkstoffe, an denen ihr jetzt arbeitet oder die dann ihr mit Sunny zusammen entwickelt hat für diese Phase 1?
Also die genau, Phase 1, also Verdauungsverbesserung, ist etwas, was tatsächlich jeder machen sollte. Das geht los, tatsächlich ganz banal mit so Esskultur, ne? Also sich Zeit lassen zum Essen sozusagen. Dann Essen ist Essen. Man sollte dann auch nicht tausend Sachen nebenbei machen und noch Fernsehen gucken und ins Handy gucken oder sowas, sondern Essen ist Essen sozusagen. Dann sollte man gut kauen. Alles, was sozusagen mechanisch durch die Zähne zerkleinert wurde, dann fällt dem Darm viel leichter, das dann weiter aufzuspalten so. Dann, genau, Stressreduktion, dann gerade beim Essen, dass ihr dafür auch Zeit nehmen, Mahlzeiten einplanen. Routine ist super, der Körper liebt Routinen. Wenn man immer zur gleichen Zeit ist, ist es einfach leichter für ihn so ein bisschen. Und dann kann man noch zusätzlich eben Substanzen dazugeben. Das sind so vielleicht, ich gliedere das immer so in vier Produktgruppen sozusagen so ein bisschen. Das eine ist Ballaststoffe. Mhm. Ja, Ballaststoffe sind prinzipiell super, weil Ballaststoffe etwas sind, was unser Darm benötigt, damit er quasi seine Verdauungsarbeit machen kann.
Ich habe ja in der letzten Zeit, also ich habe das Gefühl, ohne Akazienfasern geht gar nichts mehr. Flohsamenschalen werden häufig immer genannt. Jetzt habe ich Aronienbeeren, habe ich jetzt neulich mal gehört. Das fand ich irgendwie, das war für mich auch nochmal neu. Habt ihr noch weitere Fables dabei?
Ja, der einzige Ballaststoff, der als SIBO safe gilt, weil Ballaststoffe halt oft natürlich bei den Patienten, wenn schon eine SIBO vorliegt, dann haben die ja gerade bei Ballaststoffen auch Probleme. Die Ballaststoffe durch diesen, man kann sich das vorstellen, so verstopften Dünndarm nicht gut durchkommen, so ungefähr, und dann da schon verstoffwechselt werden. Und der einzige Ballaststoff, der offiziell als SIBO safe gilt, ist partiell hydrolysiertes Goa-Kernmehl. Das hat Sande noch nicht, tatsächlich. Das gibt es als Optifiber in der Apotheke zum Beispiel. Ja. Und das ist ein Ballaststoff, der eben wirklich im Dünndarm nicht verdaut wird von den Keimen dort, sondern durch den Dünndarm durchwandert und dann im Dickdarm erst von so einem bestimmten Bifidokeim gefuttert wird, sozusagen. So.
Kannst du es nochmal wiederholen? Wie heißt das?
PHGG.
Ja. PHGG.
Genau, partiell hydrolysiertes Goa-Kernmehl. Also das würde ich immer als erstes probieren. Das ist so das Einfachste. Manchmal macht es auch Probleme, ist nicht das hundertprozentig, aber das kann man eigentlich immer probieren und am besten zu jedem Essen dazu nehmen. So. Dann Bitterstoffe, ja, etwas Bitterstoffe, um die Gallenausschüttung anzuregen, die Leber anzuregen, so ein bisschen irgendwas, was bitter schmeckt.
Ja, das war eben halt so das Chicorée, was ihr eben halt auch so erwähnt hattet. Ja. Und gibt es ja auch so Öle, die man zu sich nehmen
kann. Ja, Bitterkapseln oder so. Oder also immer das gelbe Enzian und Löwenzahn und Wermut und so die Classics vielleicht so, ja.
Wir hatten beim Landshof hatten wir damals auch so einen Bitterstoff-Spray war das und das schmeckte irgendwie ganz gut, das war gar nicht so bitter. Muss Bitterstoffe immer bitter schmecken oder also ich hatte mich das gefragt, so ähnlich wie wenn man dann irgendwie auch Süßes auf der Zunge hat, dass man dann sofort gewisse Reaktionen im Körper sind und deswegen hatte ich mich gefragt, weil dieses Bitterspray, was wir hatten, so wenig bitter war, sondern so gut schmeckte, hatte ich mich so gefragt, ob es dann auch genauso wirkt.
Ja, also man hat Bitterrezeptoren tatsächlich auf der Zunge. Man hat ja nur vier verschiedene oder fünf verschiedene Geschmacksrezeptoren und Bitter gehört dazu so ein bisschen. Und wahrscheinlich ist tatsächlich sozusagen, wenn das im Mund schon bitter schmeckt, hat es einen Vorteil sozusagen so ein bisschen. Aber wenn man sagt, boah, bitter ist nicht mein Ding oder so, kann man das auch als Kapsel nehmen.
Okay.
Ja, und einfach schlucken.
So. Gut. Mhm. Ja. Also das ist das Ballaststoffe, Zweite. Bitterstoffe.
Drittes wäre Enzyme, was Sven schon gesagt hatte, so ein bisschen. Aber einfach mal zu gucken, wenn ich Verdauungsenzyme dann dazugebe, gerne so Multi-Enzym-Präparate, die eben sagen, sowohl Proteasen sagen, für Eiweiße haben, die Lipasen haben, für Fette sozusagen, irgendwelche Amylasen oder Zellulasen oder sowas für bestimmte Kohlenhydratketten und so. Sowas dazu zu nehmen, macht manchmal Sinn, hilft manchen Leuten gut. Und das Vierte ist immer so ein bisschen versuchen, die Magensäure anzuregen. Ja, also sagen, weil viele Leute dann doch eher zu wenig Magensäure haben und deswegen die Verdauung auch nicht gut funktioniert. Einfachste Methode ist, einfach mal auszuprobieren, ein bisschen Apfelessig zu nehmen.
Ach, also, tatsächlich.
Ja, so,
das kennt man ja mal im Zusammenhang mit Blutzucker eigentlich so.
Da hat es auch eine positive Wirkung, genau. Es reicht auch oft für die Verdauungsverbesserung nicht aus, ja, weil Apfelessig hat so pH 2, Magen ist wirklich pH 1, also richtig Salzsäure. Und deswegen kann man dann sagen, das gibt es auch bei Sander inzwischen, das haben wir auch mit denen zusammen entwickelt, Beta-In-HCL nehmen. Ja, Beta-In-HCL ist praktisch so ein Kapseln mit Magensäure. Klingt irgendwie fies, ne? So. Aber man muss sich ja vorstellen, im Magen ist Salzsäure. Und ich kippe jetzt eine Kapsel Salzsäure noch da drauf, so ein bisschen. Ja? Und das muss man halt ausprobieren. Am Anfang erstmal zu einer großen Mahlzeit vielleicht eine Kapsel nehmen so, und mal gucken. Meistens passiert gar nichts. Ja, so. Und dann vielleicht beim nächsten Mal zwei nehmen. Beim nächsten Mal vielleicht mal drei nehmen. Irgendwann, wenn man merkt, boah, jetzt kriege ich doch so ein bisschen Sodbrennen, Reflux wird warm oder so, naja, dann eher ein bisschen weniger nehmen. Schlimmstenfalls ein bisschen Basenpulver, Kaisernatron nehmen, dann neutralisiert man das gleich eben, das gleiche wieder.
Ja, Okay, okay, aber verstanden. Das heißt, das ist die erste Säule. Glaube ich, kann man jetzt ganz gut zuordnen. So, die zweite Säule haben wir darüber gesprochen. Das wäre ja gegebenenfalls dann eben das Thema entweder Antibiotika oder eben halt das Oregano wäre ja zum Beispiel so eins der möglichen Pflanzenstoffe. Was würde es noch so geben?
Berberin zum Beispiel gibt es ja auch bei Sunday. Mhm. Das nutzen wir auch gerne. Dann dieses Allicin, was demnächst rauskommen wird, was ja auch sozusagen werbbar ist bei Sunday. Und das sind eigentlich so die wichtigsten sozusagen Neben. Gibt es leider in Deutschland, ist es momentan nicht mehr erlaubt sozusagen so.
Wie heißt das?
Neem, N-E-E-M. Mhm. Also, das ist sozusagen auch das ist aus einer Rinde, aus einem Nimbusbaum, das ist eine Rinde sozusagen gewonnen.
Gibt es da auch gute Gründe für, dass es nicht mehr erlaubt ist?
Die Novel Food Verordnung sagen.
Ja, die Novel Food Verordnung. Ich finde, man flucht immer so ein bisschen drüber, weil man immer denkt, so, das wäre hier alles so veraltet und in anderen Ländern wären die so modern und sowas alles. Aber manchmal merkt man ja doch, dass es auch, also dass die Gründe dafür, also manchmal, in meisten Fällen nicht, ja. Aber manchmal denkt man so, na, ist schon gut, dass die uns davor beschützen, in Anführungsstrichen so. Aber also ich erinnere jetzt zum Beispiel irgendwie bei dem Thema Ashwagandha, das ist ja tatsächlich auch in einigen Ländern quasi nicht mehr erlaubt und wo die total darunter leiden, weil es eben halt ja wirklich viele mit Studien belegte positive Wirkungen haben und die Gründe, die dagegen sprechen, aus meiner Perspektive, aber Gott, eigentlich zumindest nicht schwerwiegend genug sind, sage ich mal so, oder zu nischig eigentlich so sind. So, kann man das bei Nehmen so ähnlich sagen? Nee. Nach eurer Erfahrung sozusagen, ihr habt ja mal damit gearbeitet.
Also wir haben eigentlich gute Verträglichkeiten, finde ich. Und diese Novel Food Verordnung unterscheidet ja nicht nach irgendwie den Wirkstoffen, sondern es wurde einfach gesagt, okay, Wirkstoffe, die vor einem bestimmten Zeitraum, ich glaube es war 98 oder sowas, nicht auf dem Markt erhältlich waren, müssen nochmal beweisen, dass sie sicher sind und wirksam sind. Und damit sind viele Pflanzenstoffe, die halt später auf den Markt kamen, sagen, so ein bisschen rausgeflogen, weil die Hersteller weder Zeit noch Geld hatten, sag ich mal so, das halt zu beweisen jetzt. Und damit waren sie weg. So. Und das ist halt so ein bisschen das Schade. So. Weil natürlich hat das einen gewissen Schutzfaktor, klar, das war ja die Idee. Aber es ist natürlich immer so, dass dann auch ein paar Sachen wegfallen, die eigentlich sinnvoll wären. Ne? So. Aber es kommt ja bei Sunday jetzt auch noch, wir haben ja so Kombipräparate, wo das schon vermischt ist, sozusagen in den Kapseln. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil auf dem. Aber die anderen Sachen sozusagen, wo einfach verschiedene. Man kann sich ja vorstellen, fast jede Pflanze muss sich ja auch schützen vor Bakterien, damit sie nicht gefressen wird. Und das machen sie mit so ätherischen Ölen, sozusagen. Ja? Und diese ätherischen Ölen sind antibakteriell, ja? Oder antimikrobiell sogar. Das Spannende bei den Pflanzen ist, dass die auch oft gegen Pilze, gegen irgendwelche Parasiten noch wirken und so. Und das sozusagen, da kann man verschiedene, manche nehmen Nelke, manche nehmen Thymian, sozusagen, ja, manche nehmen Grapefruit oder sowas, ja. Und da gibt es verschiedene Mischungen, sozusagen, und manche wirken halt besser, manche schlechter. Und da muss man teilweise als Patient vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren. Und da haben wir jetzt auch ein paar wirklich ganz gute, glaube ich, zusammengestellt mit Sande und so.
Dann lass uns doch mal, wir haben noch gar nicht über die Säule 3 gesprochen. Das ist ja im Grunde genommen die Reinigung gewesen. Das heißt also, dass wir den Reinigungsprozess wieder anstoßen oder wieder effizienter optimieren, sage ich mal so. Macht ihr das auch über Pflanzenstoffe oder wie funktioniert das?
Das machen wir gerne über Pflanzenstoffe auch. Also man muss ja sagen, von der Vorstellung ist es halt so, jetzt habe ich die Bakterien aus dem Darm mehr oder weniger eliminiert. Also ich habe sie deutlich minimiert in der Anzahl. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass ich dafür sorge, dass es nicht zu einem sogenannten Relap kommt, also zu einer Neubewucherung von diesen Bakterien, weil die sind ja trotzdem noch da, aber natürlich in ganz kleiner Menge nur noch. Und dafür brauchen wir Prokinetika, nennen sich die, damit die Darmreinigung halt wieder neu aufgenommen wird oder dass die Darmreinigung besser funktioniert. Und was wirklich sehr wunderbar funktioniert, ist Ingwer. Man kann zur Nacht gibt man Ingwer, 500 bis 2000 Milligramm, das wären immer sozusagen je nachdem, meistens 500 Milligramm in einer Kapsel, also 1 bis 4 Kapseln zur Nacht nehmen und dann kann der Darm über Nacht wunderbar sich reinigen. Das wäre das eine oder das andere wäre sozusagen so eine Substanz, die Datenlage von Ibrogast ist halt wirklich sehr gut, weil das sind auch eigentlich tatsächlich alles so Kräuter und Bitterstoffe, die man geben kann, auch die helfen zum Reinigen des Darmes. Was sonst sagen wir mal jetzt ärztlich auch empfohlen wird, ist Procolaprit. Das heißt, das ist ein Prokinetikum, ein chemisches Prokinetikum, ist eingesetzt bei chronischer Verstopfung. Das ist die Indikation. Das wäre jetzt nichts Pflanzliches, aber man muss halt sagen, ich finde, man kann sehr gut mit pflanzlichen Mitteln arbeiten. Und da wird jetzt auch ein schönes Mittel rauskommen bei Sunday, wo ein Kombipräparat drin ist, wo Ingwer drin ist, dann ist noch Tryptophan drin. Also man sagt auch, dass halt eine gewisse Aminosäuren helfen sozusagen halt dabei, dass der Darm sich ein bisschen besser reinigen kann. B6 ist mit dabei. Also ich glaube, es ist ein sehr gutes Mittel, womit man den Darm auch schön reinigen kann. Und das ist etwas, was man wirklich einem klar sein muss. Das muss man lange machen. Also ich musste, wenn das wirklich, wenn man davon ausgeht, was wir heutzutage ja wissen, dass diese MMCs, diese Reinigungsmotorikomplexes kaputt sind oder nicht mehr so gut funktionieren, dann muss man über ein längeres Zeitfenster immer dafür sorgen, dass der Darm gereinigt wird.
Aber das klingt jetzt erstmal so, als ob das, also selbst für jemanden, der jetzt keine, wie ich, kleine Beschwerden hat, klingt es jetzt erstmal so, dass eine Kombination aus Ingwer, B6 und Tryptophan
immer super,
immer gut ist, oder? Ja. Nee, aber jetzt ernsthaft, also ich finde, das ist ja wirklich, wirklich, was soll dagegen sprechen?
Gar nicht spricht dagegen. Und man muss halt auch sagen, es ist ja auch nicht so verkehrt, diesen Reinigungsprozess, weil natürlich muss man da sagen, klar sind wir alle keine Heiligen, ja, aber dass wir es jetzt immer schaffen, nur 3 Mahlzeiten am Tag zu machen und all diese Dinge, dass wir keinen Stress haben und all diese Dinge, das stimmt ja nicht, ja. Das ist dann so. Und ich glaube, ein bisschen dann für zu sorgen, dass nachts eine bessere Reinigung stattfindet, oder wenn Leute abends mal ein etwas größeres Mahl genommen haben, dann einfach zu sagen, komm, ich unterstütze meinen Darm beim Saubermachen, ist immer sinnvoll.
Ich finde ja immer so, ich mache das sehr gerne, dass ich immer so Sachen für 6 Wochen immer mal so mache. Glaubt ihr, dass das schon was bringen könnte, wenn ich mal so 6 Wochen so eine Kombination mache, wenn ich nicht erkrankt bin?
Um ein bisschen zu reinigen?
Ja.
Das würde ich immer gut finden.
Aber der Darm kann das schon selber sozusagen, ne?
Also nein, ich habe das verstanden, dass das selber kann, aber ich sage jetzt einfach nur, dass man vielleicht sozusagen den Prozess so ein bisschen wieder anregt, so ein bisschen so zur Unterstützung.
Also würde ich tatsächlich, also ich bin ja jemand, wo man sagen muss, so, ich finde, es ist auch immer gesund, Sachen mal auszuprobieren, und man merkt ja schon, ob man dann am nächsten Morgen sozusagen mit einem, also ich finde, wenn ich sowas mache, wache ich mit einem flacheren Bauch auf und mir geht es halt tatsächlich, finde ich, sehr, sehr gut. Und natürlich muss man sagen, klar, ich denke auch, der Darm kann das eigentlich, aber es gibt ja genau diese Faktoren. Stress, all diese Dinge, die wir im Alltag haben, die für den Darm einfach auch eher etwas anstrengend sind.
Was glaubt ihr, warum scheitern viele Therapien, wenn es darum geht, sozusagen die Verdauung wieder zur Selbstregulierung zu bekommen?
Ich glaube, weil eben oft so ein Grundproblem da liegt, was meistens irgendwas mit Motilität zu tun hat, irgendwas mit diesem Reinigungsprozess so, und das dann eben oft auch so ein bisschen pauschal jetzt sagen, wenn doch vielleicht mal so ein Gastroenterologe oder irgendein Arzt sozusagen hat was von SIBO gehört und dann hat der Patient mit diesem Gas, sagte, ja, da gibt es ja dieses Rifaximin, nimmst mal das Rifaximin für eine Woche so, irgendwie, vielleicht hilft es dir ja. Und dann ist es tatsächlich ja so, dass es vielen Patienten dann unter der Therapie erstmal besser geht. So, aber danach kommt das wieder. Weil das,
was nur ein Baustein ist.
Genau, weil es nur ein Baustein ist. Mhm. Und weil man eben dann diese Prokinetika, diese Verdauungsverbesserung, also die Säule 3 und 1, die muss man langfristig machen. Sozusagen, ja? Und dann sozusagen hat man auch einen langfristigen Erfolg.
Ich kenne ja so diesen Klassiker, du hast Probleme mit der Verbauung, hier hast du mal Probiotika. Das ist ja auch so ein Instagram-Game, wo man dann ja wirklich so, gerade so Firmen, die sich nur auf Probiotika spezialisiert haben, also auf diese guten Darmbakterien, die heißen ja meistens immer irgendwas mit Bug, irgendwie so ist diese ganzen Firmen, dann heißt es immer so, das nimmst du und dann wird alles gut. Und wie guckt ihr jetzt sozusagen da drauf für SIBO-Patienten?
Kritisch.
Ja, ja, nein, also nach all dem, was ich jetzt gerade gelernt habe, und ich meine, Sandy hat auch Probiotika sozusagen, aber nach all dem, was ich jetzt gerade gelernt habe, denke ich mir so, Moment, wir haben eine Fehlbesiedelung im Dünndarm mit ja letztendlich Bakterien, und dann versuche ich das mit Bakterien zu lösen. Das klingt erstmal für mich, als ob das nicht der ideale Plan ist.
Richtig. Genau, also man kann natürlich, also es gibt schon auch die Idee, dass man praktisch statt mit Antibiotika, also antibakteriell arbeitet, dass man durch Probiotika, wenn man die richtigen nimmt, sozusagen verdrängend wirkt sozusagen, ne? Dass ich quasi so vor allen Dingen Lactobacillen gebe, die potenziell auch in geringem Maß im Dünndarm vorhanden sein dürfen sozusagen, ja, und dass ich dadurch quasi die aufgewucherten Bakterien versuche wegzudrängen so ein bisschen. Da sind aber die Daten bis jetzt schlecht, und wir machen es eigentlich nicht als Primärtherapie, sagen wir so. Ja, also wenn, dann würde ich immer eher sagen, lass uns das erstmal antibakteriell probieren, und dann kann man gegebenenfalls Probiotika dann eher in der Phase 3 so ein bisschen mit dazugeben, ja, um das ganze Milieu zu stabilisieren. So.
Ich würde auch sagen, ich glaube, vom Grundgedanken ist ja, wenn der Darm überwuchert ist mit Bakterien, dann noch Bakterien reinzugeben, macht nicht wirklich so wahnsinnig viel Sinn. Also es gibt so ein paar Ideen, dass so Supermikroben mit dazugegeben werden können, sozusagen so, aber das muss man sagen, die Sporenbildner sind das, aber dass man jetzt sagen würde, wir haben damit jetzt wirklich super guten Effekt, wenn wir das alleine das machen, das hat keinen Sinn. Aber für später sicherlich auch. Und was ich jetzt schon finde, ich glaube, also meine Idee mit Probiotika ist halt so, ich kann Probiotika wunderbar geben für bestimmte Diagnosen. Also ich gebe nicht Probiotika, um jetzt meine Dysbiose zu behandeln oder meine Diversität zu verbessern, aber ich gebe Probiotika wunderbar, wenn Leute zum Beispiel, gerade bei Frauen, die halt immer wieder Blaseninfektionen haben, da sozusagen wie das, also zum Beispiel kann man ruhig mal sagen, das Flora Verhör zu geben, ist großartig. Oder wenn ich Immunprobleme habe, irgendwie ein bisschen immunanregend zu arbeiten, mit Histamin dran zu arbeiten, also wenn ich gewisse Ideen habe, gibt es wunderbare Probiotika, die ich nutzen kann, die das verbessern, aber das wirklich jetzt Probiotika meine Vielfältigkeit im Darm verbessern, das glaube ich nicht. Also die Probiotika, die siedeln sich ja nicht an. Also womit ich tatsächlich meine Vielfältigkeit hinbekomme, sind das, was du ja auch meintest damals, einfach mit Präbiotika. Also ich gebe meinen Bakterien was Gutes zu futtern und dann können sie sich ernähren und dann können sie wieder eine gute Besiedlung des Darms hinbekommen. Also Präbiotika finde ich großartig, mache ich auch wahnsinnig gerne, wenn sie dann halt die SIBO nicht mehr haben. Dafür ist es perfekt, aber Probiotika für SIBO nicht.
Es gibt jetzt ja auch den Trend der Postbiotika.
Auch super, ja, das stimmt. Also das wäre tatsächlich was, wo man sagen muss, so, das finde ich, also das kann ich mir eher sogar noch bei SIBO-Patienten vorstellen, weil das sind ja tatsächlich einfach keine lebenden Bakterien, sondern das sind ja dann meistens irgendwie Hüllen oder es sind tatsächlich einfach nur sozusagen so Restsubstanzen. Das macht tatsächlich Sinn. Da gibt es ja so ein paar, die wir auch jetzt gerade gucken, um die Mucosa besser aufzubauen, sozusagen der Acamansia municipale wäre ja eins von diesen Postbiotikern, die man geben kann. Das kann ich mir vorstellen, da muss man gucken, so ein bisschen die Datenlage, das ist einfach, wir haben noch nicht über Jahre hinweg da Daten, aber das, was man sagen muss, um den Schleim zu verbessern, das Milieu zu verbessern, finde ich sicherlich eine gute Idee.
Sehr spannend. Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe im Rahmen auch dieser vielen Gespräche gelernt, dass da ja quasi eine Datenverbindung, jetzt mal vereinfacht gesprochen, zwischen dem Gehirn und dem Darm ist und dass ungefähr das Zehnfache an Daten sozusagen vom Darm zum Gehirn geht als andersrum. So, jetzt bin ich über etwas gestolpert, von dem ich, also zwei ganz konkrete Sachen. Das eine ist das Thema, oder drei Sachen eigentlich. Das eine ist das Thema Brain Fog, dass das auch mit SIBO assoziiert werden könnte. Also die meisten Leute hören bei Brain Fog, denken sie natürlich jetzt irgendwie erstmal an irgendwie Corona und Nachwirkungen der Impfung und keine Ahnung was. Habt ihr da Erfahrung mit oder könnt ihr das bestätigen, dass Brain Fog tatsächlich in Verbindung mit SIBO stehen kann?
Ja. Ganz klassisch. Also man muss sich einfach vorstellen, dass die Bakterien, die da zu viel zu essen kriegen, das Gas produzieren, die machen ja nicht nur Gas. Mhm. Die machen ja tausend andere Sachen. Mhm. Und diese Sachen dann musst du dann muss deine Leber sozusagen ja alles abbauen. Und es gibt ganz spannend, das finde ich immer eine ganz witzige Anekdote, dass das Antibiotikum, dieses Rifaximin, was wir bei der SIBO geben, hat ja die offizielle Zulassung bei Patienten mit hepatischer Enzephalopathie. Das heißt, es sind Leute, die eigentlich schwer leberkrank sind, so Leberzirrhose-Patienten sozusagen, die wirklich schwer leberkrank sind. Und die haben das Problem, dass immer wenn die verstopft sind, ja, werden die so ein bisschen gaga im Kopf. Weil die Leber, also das, was im Darm ist, kann nicht mehr nach unten raus. Die Leber muss das alles abbauen, das kann sie nicht, weil sie einfach nicht mehr ausreichend funktioniert. Und dann steigt das zu Kopf, und dann werden die bis zum Koma kann das gehen, Und diese Patienten, die bekommen als Therapie, außer dass man sie abführt, im akuten Zustand, dann bekommen die langfristig dieses Rifaximin, dieses Antibiotikum. Und dadurch verhindert man, dass die diesen Brain Fog kriegen. Das ist ja letztendlich das Koma, diese hepatische Enzephalopathie, eine Maximalform des Brain Fogs. Und der Brain Fog, den unsere Patienten haben, das ist im Grunde genommen das Gleiche, wenn sie kurzfristig einfach ein bisschen überrannt werden oder überladen sind mit diesen Sachen, die diese Patienten, diese Bakterien alles machen.
Dann habe ich das Thema Autoimmunprozesse, dass die auch negativ beeinflusst werden können.
Genau, also das wäre tatsächlich dieses Thema, wovon wir von ausgehen, dass genau das passiert, dass wenn diese Bakterien im Dünndarm Unruhe machen, wird die Barriere des Dünndarms wird gestört und dadurch, dass das Immunsystem hier relativ dicht gleich sozusagen als an zweiter Stelle sozusagen hinter dem Darm liegt, das heißt, dementsprechend kommt es immer wieder zu Reizsituationen, das heißt, es kommt zu Entzündungsaktivitäten und dementsprechend wird das Immunsystem durch diese SIBO immer wieder getriggert. Also man muss schon sagen, das ist halt auch die Ursache, wie wir davon ausgehen, was das Leaky Gut betrifft. Also das heißt, in dem Moment, wenn die Darmschleimhaut immer wieder gereizt wird, wenn dauernd immer wieder, kommt es natürlich auch zu Präsentationen von gewissen Stoffen, die die Bakterien abgeben, aufs Immunsystem. Und das Immunsystem wird immer wieder in so eine Art Entzündungsmodus gebracht. Und damit entstehen wieder Autoimmunprozesse. Also das heißt, also man kann schon davon ausgehen, also da... Wenn wir mal sagen, wenn die Leute diese Gasbildung als Symptom haben und sie haben Autoimmunprozesse, sollte man eigentlich immer die SIBO denken und die behandeln. Weil sonst habe ich tatsächlich Schwierigkeiten, auch wenn sie immer wieder infektanfällig sind, die Patienten. Ja, da muss man sagen, arbeiten wir wahnsinnig viel mit den Darm und haben wunderbare Erfolge. Also die Leute haben einfach in der nächsten, wenn die nächste Grippewelle kommt, sozusagen, haben die eigentlich per se, muss man sagen, keine Infekte mehr.
Und das dritte und letzte, worüber ich gestoppt bin, das fand ich wirklich interessant, das Thema Rosacea. Also dass im Grunde genommen eigentlich, also diese Erkrankung der Haut, die ja meistens sehr stark um die Nase herum auch sichtbar ist und auf den Wangen, dass das häufig auch damit einhergehen kann. Habt ihr diese Verbindung mal hergestellt?
Also ich finde gerade Hauterkrankung, gerade bei dieser ISO, also der Schwefelwasserstoff, der eher nicht so gut riechenden Komponente sozusagen, ja, das sind oft die Bakterien, die eben dieses Gas machen, das dann so übel riecht, und das sind auch Bakterien, die Stoffwechselprodukte herstellen, die dann oft mit so Haut oder auch so Gelenkentzündung einhergehen, also die generell Entzündungsprozesse im Körper triggern so ein bisschen. Und da ist die Rosacea so ein Klassiker sozusagen, ja, und was dann oft auch besser wird, wenn man die SIBO behandelt.
Wobei Rosacea ja eigentlich als nicht heilbar gilt. Deswegen ist es so ganz interessant, weil SIBO ist ja, zumindest nach allem, was ich jetzt gerade von euch verstanden habe, ja grundsätzlich heilbar. Rosacea gilt ja in der Theorie oder bisher zumindest als nicht heilbar.
Na, also ich glaube, SIBO ist schon heilbar, aber ich glaube, Leute müssen sich ja tatsächlich einfach an gewisse Dinge halten. Also das Problem ist halt, wenn man davon ausgeht, dass diese Reinigungsfähigkeit des Darmes nicht mehr so funktioniert, muss man schon sicher eine ganze Zeit lang dafür sorgen, dass ich genau dieses Meal-Spacing mache, dass ich Prokinetika gebe, also dass ich schon mich ein bisschen um den Darm kümmere. Und ich glaube schon, das muss man immer bei diesen Sachen sagen, Rosacea ist ja auch schon etwas, wo man sagen muss, na klar, wenn wir die Patienten haben, die werden alle besser, aber wenn sie anfangen wieder Quatsch zu machen und über die strengen Strahlen, wenn er sagt jetzt nicht davon, ich esse mal was wie ein Stück Pizza, dann geht es mir schlecht, sondern wenn ich über ein längeres Zeitfenster wieder mich nicht ein bisschen um diesen Darm kümmere, wird die Rosacea auch wieder kommen.
Wir sind echt schon weit, weit, weit über der Zeit, aber Gott, wer sich jetzt hier über das Thema interessiert, der muss dann eben halt auch mal länger zuhören, weil für mich ist jetzt noch mal dieses Foodmap-Thema. Wir hatten es einmal ganz kurz gestreift. Ich würde ganz gern, dass ihr da vielleicht einmal noch mal kurz drauf eingeht, weil es ja letztendlich dann vielleicht für die langfristige Behandlung, was du jetzt gerade sagst, oder ein bisschen länger drauf zu machen, sich daran zu orientieren, ja doch eine Hilfestellung dann eben halt geben kann. Wollt ihr einmal ganz kurz erzählen, was sich dahinter verbirgt?
Ja, also FODMAP ist ja eine Abkürzung für fermentierbare Oligo- und Di- und Monosaccharide sozusagen und bestimmte Alkohole dazu. Das heißt also, das sind letztendlich Kohlenhydratverbindungen, die schwer zu verdauen sind, so kann man sagen. Und diese finden sich in bestimmten Lebensmitteln mehr und in anderen Lebensmitteln weniger sozusagen. Und deswegen hat man dieses Low-FODMAP-Konzept entwickelt. Ganz wichtig, dass man das versteht. Low, nicht no. Ja, das heißt nicht no, sondern low, sozusagen. Ja. Und das heißt, man isst weniger von diesen FODMAP-haltigen Lebensmitteln. Dann fällt es meiner Verdauung leichter, weil das eben leichter zu verdaubare Lebensmittel sind. Gibt es im Internet schöne Listen dazu, sozusagen. Und dann hat man gesehen, dass die Patienten, die eben so Reizdarmsymptome haben, so ja, sozusagen funktionelle Darmbeschwerden, dass es denen besser geht, sozusagen. Und deswegen ist das so ein bisschen so weltweit sozusagen die offiziell anerkannte Ernährung für Reizdarm geworden, kann man sagen. So, ja, dass eigentlich alle Fachgesellschaften sagen immer, ja, du hast Reizdarm, probier mal Low Foodmap. Und dann geht es den meisten Leuten eben auch besser. Aber man muss ganz klar sagen, das ist kein Konzept auf Dauer, weil man durch dieses Low Foodmap halt dann, was als Folge hat, dass die Bakterien eben auch wenig zu essen kriegen und sich mein Mikrobiom, also diese Bakterien, die eigentlich in einem sinnvollen Symbiose mit uns zusammenleben, in den tieferen Darmabschnitten, dass die letztendlich sagen, dann auch zu wenig Essen bekommen, sozusagen, ja, und ich dann mir ein schlechtes Mikrobiom auf Dauer züchte, so ein bisschen. Und deswegen sollte man immer gucken, dass man halt dann nicht sein ganzes Leben nur Low-Food-Map ist so, ja, sondern dass man eben guckt, dass man dann auch vielleicht die Ursache, und die Ursache ist halt häufig eine SIBO, sagen, ja, dann auch versucht zu erkennen und dann auch zu behandeln.
Okay, das heißt also, Low-Food-Map führt zu einer Symptomlinderung, aber nicht zu einer Problem, also ja, nicht genau. einer Ursachenbekämpfung.
Genau. Und ich glaube, was tatsächlich, was Thomas sagt, dass es auf Dauer gesehen mein gutes Mikrobiom tatsächlich die Diversität reduziert. Und das ist ja das, was ich nicht will. Ich glaube, das muss man immer klar darüber sein. Es gibt ja viele, die sagen, ja, über Wochen oder Monate hinweg, also ich glaube, eine Zeit lang, was soll man sagen, vielleicht so 2-3 Monate kann man es mal machen, aber dann irgendwann sollte man versuchen, einfach wieder auch gute Ballaststoffe zu probieren zu essen.
Jetzt haben wir ja in erster Linie über SIBO gesprochen. Wie ist es jetzt mit den anderen IMO und
ISO?
Genau, also IMO und ISO. Also wie ist es mit den beiden? Würde ich die ähnlich behandeln?
Also es kommt die Kombination drauf an. Also man sagt, dieses Allicin ist wunderbar bei Methan oder Oregano und Berberin kann man auch bei Wasserstoff einsetzen. Schwefelwasserstoff geben wir ganz gerne. Pepto-Bismol, das ist ein Bismutpräparat, was es halt in Deutschland nicht gibt. Also das muss man sich tatsächlich aus Amerika holen. Also man kann tatsächlich diese einzelnen Dinge, also für uns geht es immer nur darum, dass wir halt die Diagnose stellen können, damit man die unterschiedlichen, sagen wir mal, Pflanzenpräparate kombinieren kann.
Das ist eigentlich das Also Säule 1 und 3 sind eigentlich gleich sozusagen, aber die Säule 2, sozusagen die, also die antibakterielle Therapie, das Killing, nennen wir das immer sozusagen, ja, das ist also dann davon abhängig, welche Keime ich killen möchte.
Okay.
Und dafür muss ich entsprechende Präparate wählen.
Gibt es aus eurer Sicht spannende Entwicklungen in der Forschung, was weiß ich nicht, Mikrobiomtherapie, Stuhltransplantation, I don't know, die, wo ihr glaubt, wenn wir in 5 Jahren diesen Podcast aufnehmen, dass wir da nochmal über ganz andere Themen reden?
Ich glaube, was spannend sein könnte, wäre tatsächlich der Ansatz, dass man versucht jetzt diese kaputten MMCs, also dass man diese Antikörper, die wir gebildet haben, sondern da versucht jetzt Mittel zu entwickeln, dass man das stoppt und dass man die in der Lage wieder sein könnte, dass die MMCs wieder funktionieren, dass die Reinigungsfunktion des Darms wieder funktioniert. Da gibt es tatsächlich gerade Ansätze und Studien in Amerika. Also das fände ich wäre natürlich großartig, weil dann kann der Darm wieder anfangen, sich zu reinigen. Und das, finde ich, wäre wirklich ein Gamechanger.
So, wenn jetzt jemand wirklich bis zum Schluss zugehört hat, was ich natürlich hoffe, und sich wiedererkennt, was sind aus deiner Sicht oder eurer Sicht die 3 wichtigsten Schritte, die man jetzt als nächstes tun sollte?
Also ich würde sagen, wirklich Meals, also Pausen machen zwischen, also Meal Spacing ist mal so ein schönes Wort. Also Spaces in between the Meals. Also sagen, Pausen machen, nicht snacken, das ist so das Wichtigste. Sagen, Esskultur einhalten, ja, also wirklich Zeit nehmen zum Essen, gut kauen, sagen, nicht ständig trinken, auch sozusagen nicht ein bisschen mal runterschlucken mit Wasser, so ungefähr, oder mit irgendwas anderem. So. Und das Dritte, wirklich, also Diagnostik, also einfach mal so einen Atemtest machen.
Also, glaube ich auch. Also ich würde tatsächlich sagen, für die alle noch mit dabei sind, so wie du gerade gesagt hast, kriegen das Leckerli. Ich glaube, sich nicht einreden zu lassen, dass es eigentlich primär was Physiosomatisches ist, sondern tatsächlich zu sagen, so okay, ich löse mich mal von dem Gedanken und ich glaube auch ganz wichtig, nicht nur Stuhltests machen, sondern einfach mal einen Atemtest. Also wenn ich glaube, die Take-Home-Message, so wie Thomas immer ganz schön sagt, wäre mein Satz heute, hast du einen Blähbauch, bist du aufgebläht, mach einen Atemtest. Dann kannst du so viel Stuhltest machen, du wirst keine Diagnose finden. Und wenn das die Leute alleine schon mal mitnehmen, einen Atemtest zu machen und dann möglicherweise tatsächlich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Diagnose bekommen, denen kann geholfen werden.
Aber gerade, genau, ich finde auch das, was du sagst, dieses Leitsymptom. Also wenn das Gas das Leitsymptom ist, Gas messen. Wenn der Durchfall das Leitsymptom ist, wenn der Patient als erstes sagt, ich habe Durchfall, dann ist der Stuhltest meistens das wichtig. Wenn er als erstes sagt, ich habe dieses Gas, dann ist meistens der Atemtest das Wichtigste.
Und wenn jemand sagt, ich habe seit Jahren Sodbrennen oder Reflux, dann muss das aber kein SIBO sein, sondern kann eben halt viele andere Gründe auch haben.
Aber ich kann eben die Frage stellen, bist du denn nach dem Essen aufgebläht? Und er sagt, ja, das habe ich schon seit Ewigkeiten. Also ich glaube, die Leute haben tatsächlich einfach, sie haben es schon eigentlich fast akzeptiert, dass es so ist. Und erst wenn ich sie frage und dann, wenn ich sage, ich habe das Aufgeblähte und ich habe den Reflux, dann würde ich tatsächlich sagen, ist für die zu sagen, zu 90% der Reflux nur ein Symptom von SIBO.
Ich finde auch, sagen, es ist ja eigentlich absurd, dass wir praktisch bei Reflux, ja, sagen, ist das eine aufsteigende Säure. Ja, und was machen wir? Wir blocken die Säure und sagen, ja, als wäre die Säure das Problem. Die Säure ist überhaupt nicht das Problem. Die Säure ist wichtig für uns. Die brauchen wir für unsere Verdauung, bloß sie sollte halt nicht nach aufsteigen. Und die Frage ist ja, warum steigt sie auf? So, und da kommen anatomische Gründe dazu, Zwerchfellhernie und sowas, aber eben oft auch der Druck von unten. Und wenn der auch da ist, dann Richtung SIBO gucken.
Vielen, vielen Dank. Ich fand, das war eine wirklich sehr allumfassende Folge und ich glaube wirklich, dass wir damit wirklich vielen Menschen helfen können, dass ihr damit vielen Leuten helfen könnt. Ich kann auf jeden Fall nochmal empfehlen, für alle, die nicht nach Berlin sozusagen zu euch in die Praxis kommen, und da ist ja sowieso schwierig genug, überhaupt einen Termin zu bekommen, dann mal auf diese Seite Reizdarm SOS zu gehen, wirklich, wie ihr sagt, einmal den Atemtest machen und dann einfach gucken. Und ich glaube, das, was wir alle mitnehmen können, damit wir gar nicht erst in das Problem laufen, wenn wir es noch keins haben, ist tatsächlich, dass nochmal dieses Plädoyer für das Thema Essenspausen tatsächlich so zu bringen, weil ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was einfach total nachvollziehbar ist, dass einfach gewisse Prozesse, wenn die 3 bis 4 Stunden einfach mal brauchen sozusagen, dass die abgeschlossen sind, bevor wir dann wieder die nächste Fuhre, Ladung sozusagen reinführen, und ich glaube, das ist ja für alle wirklich nachvollziehbar und von daher ja, sage ich einfach vielen Dank fürs Gespräch und wie gesagt, entweder auf die Website schauen von euch oder Reizdarm SOS und am besten jetzt einfach mal aufhören zu snacken. Thomas, du hast auch noch ein Buch geschrieben, fällt mir dabei ein, ne?
Ja, genau, also SIBO und Reizdarm heißt das, ist beim Trias Verlag erschienen und da steht das Ganze nochmal ausführlicher drin. Als wir es heute besprochen haben, und wenn jemand das nachlesen möchte, da stehen auch Dosierungen drin, da stehen Schemata drin für diese Therapie, da ist dieses Drei-Säulen-Konzept nochmal erläutert. So. Und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn das auch dann hilft, dann für Leuten und sich irgendwie verkauft.
Habt ihr ein Lieblingssupplement? Also jetzt mal losgelöst von SIBO und allen drum und dran. Also gibt es irgendwas, was ihr wirklich sagt, das wäre sozusagen meine Nummer 1?
Ja, ich habe mal so was anderes als deins. Also ich bin totaler Fan von Q10.
Ah, interessant.
Ich liebe das.
Witzig, ich habe genau das richtige Geschenk dann für dich mit. Wir haben jetzt ein doppelt dosiertes Q10, also statt 100, 200 Milligramm in einer Kapsel. Also von daher habe ich das richtige Geschenk für dich ausgesucht.
Ja. Und meins ist Quercetin, tatsächlich.
Das habe ich nicht dabei.
Ja.
Das ist noch zu exotisch.
Quercetin ist wunderbar. Es ist
für die Zellsinneszenz oder wofür siehst du es?
Ja, ich finde, es hat eben so viele Eigenschaften. Es hat ja so eine antivirale Eigenschaft so. Das heißt, ich nehme es eigentlich wegen Infektanfälligkeit. Ich habe das Gefühl, seitdem ich Quercetin nehme, bin ich nie mehr krank, sozusagen. Ja, irgendwie, es hat man kann es bei Leaky Gut geben, sozusagen, ja, weil es so ein bisschen eine Zell, eine abdichtende Wirkung hat, so ein bisschen. Es ist so ein leichtes Antihistaminikum, sozusagen. Also es blockt ein bisschen die Histaminwirkung weg, so. Also es ist für so viele Sachen gut und ich empfehle das sehr häufig und bekomme auch sehr gute Rückmeldungen von meinen Patienten, dass es denen auch hilft. Also das würde ich auch mal empfehlen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.